Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Bravo oder Dobroveča. Das sind die Vokabeln, die ich in Serbisch in den letzten Stunden gelernt habe oder mir angeeignet habe. Und ich sage Stravo nach Bački Monostor an den Kollegen Tino Meyer. Ich hoffe, die Leitung steht.
Die Leitung steht. Dobar dan iz Serbije, Stravo Jens aus Bački Monostor.
Bački Monostor ist ein ideales Reiseziel für alle, die Ruhe, Natur und authentische Kultur abseits der Touristenpfade suchen. Ob beim Radfahren, Wandern, Angeln oder dem Besuch kultureller Veranstaltungen. Hier findest du die perfekte Mischung aus Entspannung und Erlebnis. Lokale Restaurants servieren traditionelle Gerichte wie Fischgulasch und andere serbische Spezialitäten der Region.
Das hast du aber schön vorgetragen, Jens. So viel habe ich noch gar nicht erlebt.
Siehste, nimm mich als Reiseführer mit. Nimm mich einfach als Reiseführer mit. Andere fliegen ja in diesen Tagen nach Mallorca. Erfolgreiche Fußballmannschaften, ne? Um so ein bisschen die Nachsaisonaktivitäten zu genießen. Ne? Aber dann gibt's natürlich manche, deren Saison jetzt nicht ganz so erfolgreich gewesen ist. Und ich sag mal so, meine Fantasie ist ja angeregt. Und ich sage, die Selbsthilfegruppe Sandhausen mit Tino Meyer an der Spitze ist auf dem Pfad der Tugend von der ungarisch-serbischen Grenze in der Hauptstadt nach Belgrad unterwegs. Wahrscheinlich unterstützt von ehemaligen Dynamos wie Dominik Baumann, Jakob Lewald und Niklas Kreuzer. Und vielleicht kommt ja auch noch Tim Knipping dazu. Der war ja vom SV Sandhausen nach Unterharing ausgeliehen, ist aber quasi mit beiden Vereinen abgestiegen. Und ich kann mir vorstellen, täglich nach jeder Wanderung, nachdem der Tagesritt absolviert ist, gibt es dann noch so eine Gesprächsform, so eine Selbsthilfegruppe zum Thema, wie konnte das nur passieren?
Jens, ist fast richtig. Nur ein Aspekt fehlt noch. Abends wird immer Olaf Janssen zugeschaltet und sagt uns, was nächste Saison alles besser wird. Nee, du liegst natürlich vollkommen falsch. Also es ist hier kein einziger Ex-Dynamo hier und meine Saison war vielleicht nicht so erfolgreich wie die Schwarz-Gelbe. Von daher bin ich jetzt hier noch etwas auslaufen, wenn man es mal so sagen will. Mhm. Aber es ist sehr, sehr schön und womöglich wird es dem einen oder anderen auch mal gut tun. Also auch Fußballprofi, Ex-Fußballprofi, aber vielleicht auch dir.
Ja, vielleicht über Urlaubspläne reden wir später nochmal. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob deine Frau diesen Podcast hört, hin und wieder, oder?
Die hört den gelegentlich. Selten gut. Bis gelegentlich.
Was ich mich gefragt habe, wer ist Katharina? Weil das WLAN-Passwort in deiner Unterkunft muss ja wohl Katharina 2019 sein. Da frage ich mich, was war mit Tino Meyer und Katharina im Jahr 2019?
Katharina kenne ich nicht. Katharina heißt auch die Unterkunft hier in Bački Monostor.
Ah, ist auch ein schöner Name.
Dom Katharina ist die Unterkunft hier. Und es ist ein Apartment, das wollte ich vorhin noch hinzufügen. Es sind praktisch hinter einer bemalten Hoftür verstecken sich zwei Apartments. Das heißt, die Reisegruppe Sandhausen, wir hätten hier alle auch Platz. Wir würden alle ein bisschen enger zusammenrücken und wir könnten dann abends auch am Feuer sitzen und praktisch die bösen Erinnerungen aus dieser Saison verbrennen. Also hier ist reichlich was möglich. Aber nur ich bin hier und mein Kollege Uli, der mich praktisch, okay. Und Uli ist die Kurzform von Ulrich, damit da das auch gleich klar ist und du mir nicht noch eine Ulrike oder sowas einreden willst, Jens. Nee, Uli und ich sind unterwegs.
Werbung. Lass uns Danke sagen an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Der Summer of Sounds ist zurück. Radeberger Pilsner präsentiert wieder die besten Konzerte in Dresden, auch im Jahr 2025. Und das Schönste, verlost jede Woche 2x2 Tickets. Mit dabei Rudolf-Harbig-Stadion, die Filmnächte am Elbufer und die Junge Garde. Also die coolsten Locations der Stadt. Und wer in diesem Sommer alles auftritt, Fanta 4, Sido, Scooter und natürlich der Kaiser. Und. Also einfach mal reinklicken auf radeberger.de, Tickets gewinnen und unvergessliche Konzertnächte erleben mit einem kühlen Radeberger in der Hand. Ich werde auch bei dem ein oder anderen Konzert dabei sein. Was war denn mit Energie Cottbus los am Wochenende? Falls du es nicht mitbekommen hast, 1:4 verloren gegen den FC Ingolstadt. Der Kollege Meyer war sich doch so sicher, dass es Energie Cottbus zumindest in die Relegation schafft und hat hier in der letzten Woche schon quasi triumphiert.
Das hat dir gefallen, oder? Das
natürlich.
Ja, es bestätigte sich auch am letzten Spieltag, dass man auf Drittliga-Tipps von mir besser nicht hört. Aber in der zweiten Liga fangen wir neu an, um jetzt das gleich mal nach vorne weg zu moderieren. Ansonsten hat mich das, ist Energie dann ja nach hinten schon ein bisschen weggebrochen. Und noch krasser fand ich halt auch, dass in Sandhausen, um das wirklich jetzt nochmal zu sagen, auch offenbar gar nichts mehr ging. Und es war aber trotzdem, fand ich, ein spannender Drittligaspieltag, was ich hier aus der Ferne, wir sind ja am Samstag angereist hier nach Ungarn und am Samstagnachmittag sind wir schon die ersten Kilometer gelaufen, habe ich das dann am Abend verfolgt und mir auch noch dank des super WLANs, mal Hashtag Vorurteile, von wegen hier irgendwie der Osten Europas vielleicht zurückentwickelt oder so. Nee, das ist ganz toll hier überall mit dem WLAN. Und konnte ich natürlich dann auch noch mal reinschauen bei Dynamo. Ich habe mir auch Cottbus angesehen und Pele Wollitz zugehört. Und auch das Ergebnis am Hartwald habe ich gesehen, wo der SV Sandhausen gegen seinen neuen Trainer Olaf Janssen, der mit Viktoria Köln noch mal anreiste, sehr, sehr schlecht ausgesehen hat.
Wie viel da bist du denn jetzt geworden im Tippspiel? Bist du die Spielvereinigung Unterhaching eures internen Tippspiels?
Ich glaube, der Vergleich könnte nicht passender gewählt sein. Ich bin seit Wochen Letzter und es war so ähnlich, auch der letzte Spieltag, so wie der von Unterhaching in Dresden. Also ich habe, glaube ich, kein schlechtes Spiel gemacht am letzten Spieltag, aber am Ende habe ich wieder von allen die wenigsten Punkte. Naja. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist, Jens.
Gut, dass du nur Sportjournalist bist und dich mit solchen Dingen ja nicht auskennen musst. Das ist ganz tröstlich.
Nach Spielvorhersagen fragt mich immer keiner. Ich muss immer nur Fragen danach stellen. Das kann ich, glaube ich, besser als Ergebnisse vorhersagen.
Das ist auch gut so. So, dann lass uns über den Samstag mal sprechen. Wie viel hast du mitbekommen? Hast du gerade schon gesagt, hast doch ein bisschen was von diesem, ich sag mal, reizüberfluteten Samstag. Das war wirklich nochmal ein Samstag der Emotionen mitbekommen.
Absolut, absolut. Ich habe mitbekommen, dass es sich der Samstag nicht nur auf die Namen Bauer, Lämmer und Kammerknecht beschränkt, sondern dass da viel, viel mehr war.
Hier ist Schluss, hier ist Ende, keine Nachspielzeit. Die dritte Liga für Dynamo Dresden ist beendet. Und wir hoffen mal, das war für ganz, ganz lange Zeit, vielleicht für immer, das letzte Drittligaspiel der Sportgemeinschaft. Mit 3:0 haben sie gewonnen. Und scheiß drauf, keine Drittligameisterschaft. Wumpe, sie haben diese Saison erfolgreich abgeschlossen, innerhalb von 6 Minuten 3 Treffer durch Bauer, durch Lämmer und durch Kammerknecht. Der da ferner bleibt ein Schwarz-Gelber, ist gekauft worden vom 1. FC Nürnberg und jetzt kann gefeiert werden. Und man ist als Tabellenzweiter über die Ziellinie gegangen, freut sich ab August hier in diesem Stadion unter anderem Hertha BSC, Schalke oder den 1. FC Magdeburg begrüßen zu dürfen. Heute hier zum Abschluss gab es ein 3:0.
Fangen wir mal an mit dem Spalier vom Strassi zum Stadion. Das war das erste Highlight. Mannschaft ausgestiegen aus dem Mannschaftsbus, hieß ja erst fahren mit dem Bus. Dann haben sie es Freitagabend wohl geändert und haben gesagt, okay, sollen alle nochmal hautnah die Spieler sehen. Und dann natürlich das volle Programm, Bengalos, ein bisschen Pyro, aber auch viele Selfies und Videos wurden dort gemacht. Das war schon, ich würde mal sagen, ein kleiner Triumphmarsch für die Spieler. Und da wird dann auch öfters mal diskutiert, naja, macht das was mit den Spielern? Klar hat es was gemacht, aber das war positiv am Samstag. Und man muss ja sagen, da war ja jetzt auch kein Druck dahinter für das Spiel gegen Unterhaching. Klar wollten sie alle Drittligameister werden, klar wollten sie die Saison erfolgreich abschließen. Aber es ging ja jetzt nicht mehr um den Aufstieg. Ich glaube, dann hätte man das auch anders gemacht.
Ja, da ist man ja in Dresden dann auch ein gebranntes Kind, wenn man mal so will. Ne? Wir hatten ja so ein Spalier auch schon mal vor ein paar Jahren, der dann eher mehr Druck erzeugt hat, als Unterstützung gegeben hat. Nee, diesmal waren ja alle Entscheidungen gefallen und ich weiß gar nicht, wer es dann am Ende gesagt hat. Ich glaube, Lars Bünning hat dann diese ganzen Ereignisse nochmal zusammengefasst und ich habe dann auch da so drüber nachgedacht und fand, nach diesem Aufstiegswochenende mit Mannheim und der Aufstiegsfeier am Terrassenufer war das dann einfach keine logische Fortsetzung, aber eine schöne Fortsetzung und auch eine außergewöhnliche, weil die Frage ist ja schon, wenn du dieses Aufstiegswochenende hattest, was kannst du jetzt gegen Haching, was kannst du noch machen, außer einen überzeugenden Heimsieg, aber wo kannst du noch mal ein paar Emotionen schüren oder draufsetzen? Und da war das Spalier doch was Außergewöhnliches Und ein Spalier in Dresden sind halt nicht irgendwie aufgereiht drei Menschen vom Straßburger bis zum Stadion, sondern das sind eben dann ganz viele Menschen in Doppelreihe.
Ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich war um 11 am Stadion, es wurde voller und voller, die drängten sich dort an den Straßenbahnschienen, eine halbe Stunde später haben sie die Straße gesperrt, die Lenné-Straße, weil die alle gefiebert haben, wann kommt denn die Mannschaft, wie wird denn das sein und so. Und es ging aber alles gesittet an. Wir dachten ja, wie lange werden denn die brauchen vom Straßburger Platz bis zum Stadion? Nee, die sind dann aber auch in einem guten Tempo dort gegangen, sind nicht gejoggt, wie der Kollege Meyer wahrscheinlich, sondern sind in gutem Tempo gegangen. Das hat alles gut funktioniert. Das war super, war auch gut organisiert alles. Also das hat funktioniert.
Ich finde die Bezeichnung Triumphmarsch ganz passend, weil wirklich alle Spalier standen. Ich habe ja auch überlegt, wie wird das wohl aussehen? Wird das dann so ähnlich sein, wie man das bei Bergetappen, bei großen Radrennen, beispielsweise der Tour de France kennt, dass wenn die dann den Berg hochfahren, immer erst kurz vorm Fahrer praktisch die Straße wieder frei wird. Aber das sah wirklich gesittet aus auf den Bildern und Videos, die ich gesehen habe. Und das soll jetzt nicht abwertend klingen, sondern eher lobend, weil praktisch, glaube ich, du es als Spieler auch mehr genießen kannst, wenn du da in der Mitte läufst. Und ich glaube, bei dem einen oder anderen, erzähl du, wie du es wahrgenommen hast, du warst vor Ort, habe ich so ein bisschen gesehen am Anfang, naja, ein bisschen komisch war es, glaube ich, schon für die Spieler, oder? Weil du das sowas ja wirklich noch nie hattest und noch nie erlebt hast, dass da praktisch Tausende dich begrüßen und du da durchlaufen sollst zu deinem Spiel.
Ungewohnt, glaube ich. Für viele, glaube ich, die letzten 7, 8, 9 Tage, die werden die ihr ganzes Leben lang nicht vergessen. Definitiv nicht. Komme, was da wolle in der Karriere. Aber dieses Dresden-Momentum, diese Dresden-Tage werden die nicht vergessen. Die wissen auch ganz genau, was sie für diese Stadt getan haben. Und wir wissen natürlich auch, wie sich so eine Stimmung drehen kann. Aber ich hoffe, dass man sehr, sehr viel von diesen tollen Momenten, von dieser Stimmung, von dieser positiven Zuversicht auch mitnimmt. Und ich sag mal, es ist eben nicht nur Erleichterung, es endlich geschafft zu haben, sondern es ist so viel Freude da bei den Menschen, dass ihr Verein, also dass die Sportgemeinschaft wieder zurück ist und in der zweiten Liga nächste Saison in Berlin, in Gelsenkirchen, in Düsseldorf, in Nürnberg spielt. Und da freuen die sich einfach. Da sind alle hellauf begeistert. Das merkst du, das hast du auch am Samstag bei diesem Spalier gemerkt.
Außergewöhnlich, was die Mannschaft erleben durfte vorm Stadion, während den 90 Minuten nach dem Spiel. Sprachlos, schwer Worte zu finden, das ist Wahnsinn und wir wissen das sehr, sehr zu schätzen, dass wir das Woche für Woche genießen dürfen, dass da die Messlatte, an dem wir uns immer wieder orientieren, was die Fans an Konstanz dann auch leisten, das ist Wahnsinn und dafür ein großes Dankeschön.
Obwohl Dynamo ja schon öfter mal aufgestiegen ist, ist so ein Aufstieg immer noch was Besonderes. Da kann auch jeder sagen, was er will. Und der Satz ist ja auch öfter gefallen, vielleicht wird man das nie wieder erleben als Spieler, der eine oder andere. Und ich glaube sogar ganz viele, weil das eben schon eher selten ist, dass man aufsteigt, ne? Dass man live dabei ist, in einer Mannschaft spielt, die am Ende der Saison einen dieser ersten 2, 3 Plätze belegt und eine Liga höher spielt dann ein Jahr später. Also das ist wirklich viel seltener, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt.
Dann der nächste emotionale Höhepunkt. Für mich eine der emotionalsten, man kann es ja gar nicht Vertragsverlängerung sagen, sondern der emotionalsten Transferbekanntgaben, die ich jemals erlebt habe, live erlebt habe. Unbeschreiblich. Muss so gegen 13.22 Uhr gewesen sein. Peter Hauskeller sagt, guckt mal jetzt alle auf die Leinwand. Dann setzt sich Christoph da Ferner auf einen Stuhl. Und alle jubeln schon, jubeln ihm zu. Und es wusste ja in dem Moment keiner wirklich warum. So juble ich, wenn ich dich sehe und wir eine ansatzweise vernünftige Leitung haben. Und dann sagt er, und das ist aber im totalen Jubel schon untergegangen, die Tinte ist trocken, ich bleibe. Und das haben aber gar nicht alle gehört und trotzdem jubeln alle. Und dann sagt Peter Hauskeller, habt ihr es alle mitbekommen? Christoph da Ferner bleibt bei Dynamo. Und dann denkst du in dem Moment, der Kessel explodiert. Wirklich. Also das war der absolute Wahnsinn. Das müssen sie ja auch drinnen in der Kabine mitbekommen haben. Da hat das der Mannschaft in dem Moment dann auch erzählt. Och, Gänsehaut durch und durch. Du kriegst da auch regelrecht, wenn du es mit dem Verein irgendwie hältst, auch Tränen in den Augen, weil du sagst, ja, so schön kann es sein, das würde so viele Transfers oder Vertragsverlängerungen emotionaler machen. Ich weiß, dass das immer seltener klappt und mir hat es auch einer geschrieben, Mensch, wenn es immer so wäre. Und natürlich verstehe ich auch unsere Branche, als Medium willst du natürlich immer der Erste sein, aber du teilst dann in dem Moment diesen Moment oder diese Vertragsverlängerung nur mit deinen Lesern oder mit deinen Followern. Und ich weiß, dass das in der Zeit von den Romanos oder Plettenbergs, von diesen sogenannten Transfergurus, ganz, ganz schwer und ganz, ganz selten ist. Aber dieser Moment am Samstag, Chapeau. Und ich finde es auch wirklich großartig, dass tatsächlich alle dicht gehalten haben. Alle dicht gehalten haben und es damit zu diesem emotionalen Moment kam.
Ja, freuen wir uns, dass das heute so geklappt hat. Wir da einen ganz vernünftigen Job gemacht haben, den Leuten hier im Stadion, glaube ich, auch eine Freude gemacht haben. Die Jungs haben es alle nicht gewusst. Also kein einziger von den Spielern hat es gewusst und dafür hat es dann vor dem Spiel in der Kabine verkündet. Und dann ist die Reaktion der Mannschaft außergewöhnlich und es zeigt, wie der Zusammenhalt ist.
Zwei Punkte haben mich da besonders ein Stück weit bewegt oder beschäftigt. Ich fand es schön. Ich habe es natürlich dann auch nachgelesen oder nochmal das Statement von Christoph da ferner auch nochmal gehört, ohne Stadion Atmo. Da sagt er, ich bleibe für die nächsten Jahre. Das war schön, dass er die Mehrzahl benutzt hat, Jahre, weil Dynamo ja Vertragsverlaufzeiten nicht mehr bekannt gibt. So wissen wir, dass da 2 Jahre bestimmt drinne stehen, mindestens. Das fand ich erstmal hübsch. Aber vor allen Dingen, was du gerade beschrieben hast, erinnere dich, wir saßen 2 Tage zuvor mit dem Trainer und dem Sportchef, mit Thomas Stamm und Thomas Prendl in der Pressekonferenz. Und natürlich haben wir sie gelöchert. Uns war allen klar, dass Thomas Prendl nichts verraten wird. Und trotzdem haben wir natürlich versucht, was wird mit den Leihspielern und wie ist denn die nächsten Tage? Und ja, wir haben uns natürlich auch untereinander, Jens, ne, haben wir uns ja unterhalten, was wird denn jetzt mit dem Christoph da ferner? Der will gerne bleiben. Wird Nürnberg die Ablöse hochpokern? Wird das eine Hängepartie über die ganze Sommerpause? Und wie Dynamo das wieder gelöst hat, das nötigt mir echt einen gewissen Respekt ab und wirklich, du sagst Chapeau, das ist echt eine coole Nummer, weil erinnert dich, wann haben wir das schon mal gehabt, dass du noch vor dem letzten Spiel und auch die Art und Weise der Bekanntgabe, es fand ich wirklich echt gelungen und das setzt, es ist ähnlich so, wie wir schon gesagt haben, das Aufstiegswochenende, dann das Spalier und dann setzt du noch einen drauf, noch eine Sache, die so selten gibt und bei Dynamo auch noch nicht gab. Oder hast du schon mal erlebt, dass ein Spieler über die Videoleinwand vor dem letzten Spiel schon seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben hat? Vor allen Dingen so ein umworbener Spieler, ne?
Das war ein emotionaler Aufschlag vom Allerfeinsten. Und so hast du natürlich auch alle wieder mitgenommen. Und du hast schon gesagt, so ein wichtiger, so ein Unterschiedsspieler, so ein entscheidender Spieler, den du da an dich gebunden hast und damit gleich mal mit dem Planungssicherheit hast und den ersten Haken gesetzt. Und Thomas Stamm hat ja danach gesagt, das ist der erste Baustein. Also da wird schon noch ein bisschen was kommen.
Das ist ein erster Schritt, glaube ich, ein guter erster Schritt von dem, was wir uns vornehmen, von dem, was wir probieren, die nächsten Tage und Wochen umzusetzen. Und guter Schritt in die Richtung, wo wir hingehen wollen, wo wir hingehen müssen, zu den Jungs, die wir haben oder ja, was wir dann extern oder intern vielleicht auch nochmal probieren nachzuverpflichten oder von außen probieren nachzuholen, ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen an alle, die was mit der SGD zu tun haben.
Und du sagst es, ich meine, der Mann hat 18 Tore geschossen. Wir haben in den letzten Folgen auch immer wieder schon drüber gesprochen. Er hat mit der 2. Liga noch eine Rechnung offen. Er muss natürlich nächstes Jahr auch wieder sich neu beweisen. Und trotzdem hätte man davon ausgehen können, dass auch so der ein oder andere Zweitligist vielleicht dann doch Interesse anmeldet und dass Nürnberg vielleicht ins Überlegen kommt, dass es ein Gezerre um die Ablöse gibt. Und da finde ich es, egal wie man sich jetzt geeinigt hat, es ist Ablöse geflossen, das ist Fakt. Und ob das jetzt 400, 500, 600 und selbst wenn es am Ende 700.000 sind jetzt nur von mir gesponnene Summen, keine Ahnung, wie viel es exakt waren. Aber ich finde, das ist genau der richtige Schritt, die Kohle jetzt auch mal in die Hand zu nehmen, weil wir müssen nicht mit vollen Kassen im nächsten Jahr wieder absteigen. Die Entwicklung, die hat es alle schon gegeben. Und wenn Geld da ist und wenn ein Spieler hierher passt und wenn wir das alle wissen, also ich sage jetzt mal die Beteiligten im Verein, dann muss man halt die Kohle auch mal rausrücken. Und ich glaube, bei Christoph da ferner ist es halt auch gut angelegtes Geld, weil der Junge halt charakterlich auch absolut in Ordnung ist.
Der wollte hier bleiben. Ich glaube, es ist auch gar nicht so viel. Also es ist immer noch viel, aber es ist gar nicht so viel wie die Zahlen, die du genannt hast, sondern man hat sich wohl möglich geeinigt auf eine Ablösesumme jetzt und dass es eine bestimmte Nachzahlung gibt, wenn bestimmte Sachen eintreten, sprich zum Beispiel Klassenerhalt. Und eins ist auch klar, Nürnberg hätte für ihn keine richtige Verwendung gehabt und Christoph da Ferner, das sagt er immer wieder, wollte unbedingt in Dresden bleiben. Dass der das nicht mag, im Mittelpunkt zu stehen, aber das, genau das war richtig. Du musstest Christoph da Ferner da tatsächlich am Samstag sagen, okay, du stehst dann aber mal für eine Minute im Mittelpunkt und womit? Mit Recht, weil du in dieser Saison geliefert hast. Erinnert dich ans Vorjahr. Es gab doch den einen oder anderen, der gesagt hat, na, ob das nochmal gut geht mit Christoph da Ferner. Und jetzt, mit einem Jahr Abstand, müssen wir sagen, es ist gut gegangen. Und deshalb, ich finde das gut, dass sie da jetzt so schnell Nägel mit Köpfen machen konnten.
Ja, absolut. Und die Zeiten entwickeln sich auch weiter. Ich meine, treffsicherer Stürmer hat schon immer Geld gekostet und kostet auch jetzt Geld und kostet ein bisschen mehr Geld als ein sehr sicherer, überzeugender Innenverteidiger. Das war auch schon immer so. Und wenn Dynamo im Profifußball mitspielen will und in der zweiten Liga mitspielen will, und da zitiere ich Stefan Kutschke, der gesagt hat, jetzt etablieren und dann vielleicht in ein paar Jahren den Großangriff starten, ja, dann können wir doch aber nicht anfangen und bei Christoph da Ferner dann schon anfangen zu knausern und wieder zu gucken, die Ablöse bezahlen wir vielleicht doch nicht. Nee, bei dem muss man sie raushauen, bei dem nächsten kann man dann vielleicht überlegen, passt der wirklich hierher, aber bei da Ferner sind doch die Parameter alle geklärt. Insofern wirklich sehr, sehr überzeugend und also an die Baustelle, sag ich mal, kann Dynamo einen Haken machen und das hilft ja allen Beteiligten und du hast es gesagt, Thomas Stamm hat gesprochen, er hat das Wort Initialwirkung nicht genannt, so wird wirklich, aber das kann natürlich eine sein, für andere Spieler zu sehen, hey, ja, hier in Dresden, da könnte was entstehen.
Und dann würde ich sagen, wir hören jetzt mal rein, was Christoph da Ferner zur Vertragsverlängerung auch zum Spiel gesagt hat. Er ist jetzt nicht Torschützenkönig geworden. Tino, ich glaube, das kann er verschmerzen, oder? 18 Tore, Kaya da, Wiesbadener ist es geworden, aber.
Ich finde es gar nicht so schlimm, weil Christoph da Ferner ist es im Grunde wurscht und ich finde es auch nicht so schlimm. Wir können sicherlich darauf auch gleich nochmal zu sprechen kommen, dass Dynamo nicht Meister geworden ist. Das sind doch alles, das ist doch alles Kleinkram. Die großen Linien sind entscheidend, es ist der Aufstieg und dass da Ferner 18 Tore erzielt hat und dass er im nächsten Jahr weiter das gelbe Trikot trägt.
Glückwunsch zum Sieg und zur Vertragsverlängerung, kann man ja sagen, zum endgültigen Dynamo-Vertrag. Hast du mitbekommen, was hier los war in diesem Stadion? Ich fand, das war der Urschrei des Nachmittags, als dein Video eingespielt wurde. Und dann hat Peter Hauskeller gesagt, habt ihr das alle mitbekommen? Christoph da Ferner bleibt bei Dynamo.
Hey, als ich am Mittwoch von der Idee gehört habe, hatte ich direkt Gänsehaut, muss sagen. War mir auch ein bisschen unangenehm, weil ich eigentlich nicht so im Mittelpunkt stehen will. Aber ich habe es, glaube ich, in dem gleichen Moment der Mannschaft persönlich gesagt, weil mir das wichtig war. Und von dem her bin ich einfach super glücklich, dass es jetzt alles funktioniert hat und dass ich hier für die nächsten Jahre bleiben kann.
Und in dieser gläsernen Fußballwelt bis 13.25 Uhr hat wirklich niemand davon gewusst. Und deshalb war der Jubel noch so emotionaler.
Ja, Respekt an alle Beteiligten, dass es so gut unter Verschluss gehalten wurde. Es ist auch eine gute Leistung und von dem her war, glaube ich, die Überraschung auch für alle relativ groß. Und mich freut es einfach, wenn sich die Menschen auch freuen, dass ich hier bleibe. Und es gibt mir natürlich auch ein gutes Gefühl.
Wie war dieser Nachmittag oder dieser ganze Tag für dich mit dem Spalier, mit der Choreo, mit dieser Bekanntgabe, jetzt noch auf dem Zaun? Also es muss doch Wahnsinn sein. Selbst für einen ruhigen und bodenständigen Typen wie dich kann ich mir vorstellen, heute gehen die Gefühle auch ein bisschen gassi.
Ja, es war letzte Woche schon unglaublich, was passiert ist und heute auch mit dem Marsch zum Stadion. Es hat sich irgendwie alles surreal angefühlt und hat irgendwie einen auch nochmal zusätzlich motiviert auch für das Spiel, weil ich glaube, wir waren trotzdem alle sehr heiß, das Spiel gewinnen zu wollen, weil wir natürlich auch noch Meister werden wollten. Und ich fand es einfach schön, dass wir heute das Spiel gewonnen haben, weil ich glaube, es haben alle verdient. Alle haben auch nochmal Eintrittskarten gekauft für das Spiel und das war das Mindeste, was wir zurückgeben konnten. Und von dem her ja, können wir jetzt entspannt in die Sommerpause gehen und sammeln und dann greifen wir nächstes Jahr wieder an.
Und Scheiß auf Torjägerkrone, Scheiß auf Drittligameisterschaft. Wichtig waren diese Momente heute an diesem Fußballnachmittag, dieser wirklich gelungene Saisonabschluss.
Ja, da kann ich nur gratulieren, weil ich glaube, wer am Ende dann das Ding holt, der hat es dann auch verdient. Von dem her herzlichen Glückwunsch da, zu Fatih Kaya. Und ja, es hat am Ende nicht gereicht, aber es ist völlig okay. Vor der Saison hätte ich nicht gedacht, dass ich so viele Tore schieße. Und von dem her ja, kann ich trotzdem ganz zufrieden sein.
Schlussfrage von mir, die Choreo. Konnte man gut anblicken, oder? Wenn man da auf den Rasen geht, weiß man auch wieder, wofür man es macht.
Ja, es ist ja gefühlt alle paar Wochen eine Choreo so. Das ist einfach, da hast du am ganzen Körper Gänsehaut und es macht halt auch was mit dir. Und deswegen fällt so eine Entscheidung dann so aus, wie sie ausfällt, dass du den Verein nicht mehr wechseln willst, sondern einfach hier bleiben willst. Und es ist einfach auch ein gutes Zusammenspiel zwischen Fans und Mannschaft. Das war auch mit dem Schlüssel in der Saison.
Über die Choreo haben wir auch noch nicht gesprochen, oder? Das war ja dann der nächste Höhepunkt. Also erst Spalier, dann der Ferner Verpflichtung und dann noch Choreo. Also wie gesagt, es war gewissermaßen eine gewisse Reizüberflutung vor diesem Spiel, weil du so viel aufgeschnappt hast und habe ja auch schon ein bisschen was mitgemacht, aber das war schon eine ganze, ganze Menge. Und Choreo auf der Hornbach-Tribüne, natürlich im K-Block für die Aufstiegshelden, sah sehr, sehr schön aus.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, das wollte ich exakt sagen. Ich fand, die sah wirklich sehr, sehr schön aus. Ich sag mal, einfach, und das meine ich nicht abwertend, sondern als klar meine ich einfach und klar strukturiert mit einer Kernbotschaft drauf. Und es sah vor allen Dingen echt super aus, weil halt auch alle mitgemacht haben.
Ja, mir sagen dann auch mal die Leute, es ist aber gar nicht so einfach, wenn man das hin und her drehen muss und wenn man zwei Tribünen unter Kontrolle kriegen muss. Also das hat auch so ein bisschen was vom zeitlichen Moment und vom Handling, ist das gar nicht immer so einfach.
Ich wollte einfach auch nicht jetzt irgendwie abwertend gemeint wissen, dass das irgendwie eine Lappalie wäre. Überhaupt nicht, ganz, also logistisch ganz, ganz großes Kino. Ich fand eher so die Botschaft, zweite Liga, das Dynamo-Emblem, die Farblinien, das sah super aus.
Mensch, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde gesprochen. Und noch nicht mal über das Spiel geredet, oder?
Es kann auch direkt nach 3-4 Minuten, wenn wir ein bisschen sauberer sind im letzten Drittel, und das haben wir die ersten 45 Minuten nicht so hingekriegt, zielstrebig zu sein und sauber, glaube ich, kann das Spiel auch sehr schnell in unsere Richtung laufen und dass es dann in der dritten Liga einfach so ist, dass alle Mannschaften eine gewisse Qualität haben, auch Haching, wirst du immer wieder Momente haben, wo du leiden musst oder vielleicht auch Dinge wegverteidigen musst. Das hatten wir kurz vor der Pause. Ich finde trotzdem, dass wir mit 5-6 Minuten, wo wir nicht gut nach der Pause drin waren, dann vielleicht so ein bisschen gegen den Spielverlauf, weil Haching da ein bisschen mehr vom Spiel hatte in der Phase zum richtigen Zeitpunkt das 1-0 gemacht. Ich glaube, dass es aber trotzdem so mit viel Dominanz in der ersten Halbzeit dann auch okay ist. Und klar, wenn du dann das zweite und das dritte so schnell nachlegst, dann freuen wir uns, dass wir im letzten Heimspiel den Fans nochmal einen Sieg schenken konnten. Leider nicht den Pokal.
Mir hat der ein oder andere gesagt, naja, nach dem, was alles so vor dem Spiel passiert ist, war es vielleicht gut, dass so eine erste Halbzeit kam. Wobei, da sage ich, wenn es gut läuft, geht Dynamo gleich mit der ersten Chance, mit dem ersten Angriff in Führung. Dann läuft das Spiel nochmal anders. Dann fand ich so, nach 10, 15 Minuten plätscherte das Spiel dann ein bisschen dahin, bis zur Halbzeitpause, bis kurz vor der Halbzeitpause. Und dann hätte sich Dynamo aber nicht beschweren dürfen, wenn auf einmal die Gäste aus Randmünchen in Führung gegangen wären.
Das muss ich jetzt alles dir so glauben und du wirst das sicherlich richtig beschrieben haben, weil in den Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, hat man sich auf das Wesentliche beschränkt. Und
der Pfosten von Unterhaching war gar nicht mit dabei?
Ich glaube, nee, den habe ich nicht gesehen, den habe ich nur gelesen. Okay. Ich habe natürlich schon mal in den Live-Ticker reingelesen und ich glaube, da war kurz vor der Pause, ne? Da irgendwie erinnere mich, jetzt hat Dynamo Glück und wäre beinahe selbst in Rückstand geraten. Ich glaube, an die Formulierung erinnere ich mich. Aber und dann ist mir hängen geblieben der Begriff Ketchupflasche.
Glückwunsch zu diesem sehr gelungenen Saisonabschluss, oder? Es war ein bisschen wie bei der Ketchupflasche. Erst kam gar nichts raus, was die Tore betrifft, und dann innerhalb von 6 Minuten alles.
Ja, ist richtig. Ja, am Anfang war es komisch, war ein bisschen wild. Von beiden Mannschaften fand ich, wobei ich uns auch nicht sehr, sehr schlecht fand. Ja, und dann machen wir durch den Standard, glaube ich, machen wir das 1-0. Und dann ist das ein Dosenöffner, haben wir immer von gesprochen. Und gerade heute tut es dann sehr gut, ja.
Aber es kam auch emotional vieles zusammen schon vor dem Spiel. Beschreib mal, wie das Spalier war vom Straße hier zum Stadion. Das muss ja für euch auch nochmal was ganz Besonderes gewesen sein.
Ja, es ist insgesamt, was die letzten Tage hier los ist, ist nur besonders. Also ich habe mit ein paar Jungs aus der Mannschaft gesprochen. Man weiß gar nicht, wann man anfangen soll, das alles zu verarbeiten. Ich glaube, das will man auch erstmal nicht schaffen. Ich habe es auf meinem eigenen Instagram-Kanal schon gesagt. Man kann sich nicht genug bedanken dafür. Das Einzige, was wir machen konnten, war erfolgreich Fußball zu spielen. Das haben wir getan. und tut sehr, sehr gut, was zurückzugeben, ja.
Ihr habt eure Aufgabe gemacht, Bielefeld auch. Ist nicht weiter schlimm, oder? Dass ihr jetzt heute nichts mehr in der Hand habt, was irgendwie silbern ist.
Wäre eine schöne Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Ja, wir wollten unseren Job machen, das haben wir getan. Dass sie den Job auch gemacht haben, ist dann nun mal so. Wir sind hoch und das ist das, was zählt.
Wo geht's in den Urlaub? Ich gehe mal davon aus, du bist bei der Balearentour mit dabei, oder?
Ja, da bei der Balearentour bin ich mit dabei. Ja, und danach geht's dann auch noch mal ein bisschen weiter weg und ich freue mich drauf, ja.
Mit Lars Bünding haben wir es besprochen. Es war wirklich die Ketchupflasche. Ich weiß gar nicht, ob du Ketchupflaschen-Fan bist. Marco brauchst du jetzt auch nicht sagen. Hin und wieder esse ich gerne mal Ketchup und es war wirklich so. Wenn du an dem Ding schüttelst, kommt erst überhaupt nichts raus und dann kommt er aber, dann fließt die rote Soße. Und genauso war es ab der 62. Minute.
Genauso. Das Schlimme bei dem Ketchup ist, wenn es dann so rausschüttet, besudelt man sich selber noch mit. Das schwarz-gelbe Trikot hatte am Samstag höchstens grüne Rasenflecken, aber rot war es nicht. Nee, insofern, es ging dann los mit dem Tor von Mika Bauer und halt auch alles Standards, ne? Das ist nochmal, das gerät ja dann auch leicht in Vergessenheit, wenn man dann über das große Ganze redet. Der Ausgangspunkt war jeweils ein Eckball.
Mika Bauer, letzte Aktion. Auch erstmal vorerst die letzte Aktion im Dynamo-Trikot. Da ein Tor nochmal zu machen, auch nicht schlecht, oder?
Ich habe kurz über die Schulter geguckt. Ich glaube gleich, ich wusste, dass es gleich vorbei ist für mich. Das ist unfassbar. Also das ist so wie ein Stein, der vom Herzen fällt, wenn man selber und dann irgendwo natürlich unzufrieden ist. Und mit dieser Aktion, das ist super emotional. Man sagt so ein bisschen zusammen. Ich glaube, man hat es auf dem Platz gesehen. Man freut sich einfach nur. Geht nicht mal um den Fakt, Zweitliga-Aufsteiger, sondern es geht um das Erlebnis, was wir erleben durften die letzte Woche. Das werde ich niemals vergessen. Von dem Auswärtsspiel in Mannheim, der Empfang danach, der Tag drauf mit dem Bus am Elbufer, jetzt heute mit dem Spalier stehen. Also verrückt und Gänsehaut pur. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass die letzten 5 Monate für mich unfassbar waren. Ich habe mich super wohl gefühlt. Der Verein, die Fans, die Mannschaft ist einzigartig. Und alles Weitere wird man sehen. Ich glaube, der Plan ist, ich gehe zurück nach Paderborn erstmal. Alles Weitere, jetzt haben wir erstmal 5 Wochen Ruhe und dann wird man sehen, was passiert.
Bei ihm ist die Tendenz ja offenbar wirklich die von den 4 Leihspielern, dass er der Einzige ist, der wohl nicht zurückkommen soll, wenn das alles so stimmt, was man hört.
Da ist das letzte Wort bei ihm noch nicht gesprochen, aber da muss man natürlich sehen. Also wenn du jetzt auch die Wintertransfers siehst, er hat für positive Momente gesorgt, aber natürlich, allein wenn man die Wintertransfers siehst, haben da Hoti oder auch Kota natürlich nochmal andere Akzente gesetzt.
Naja, und du musst halt auch schauen, wer jetzt noch kommen soll. Ne? Ja. Du kannst den Kader ja jetzt nicht auch schon zubauen. Und in Menzel und in Ömichen sollen ja auch noch Entwicklungsraum und Spielzeiten irgendwie bekommen. Insofern denke ich, das könnte ein Stück weit insofern eine Hängepartie werden, dass Dynamo erstmal abwartet, ob sich vielleicht der ein oder andere Transferwunsch, die ein oder andere 1A-Lösung jetzt in den nächsten Tagen und Wochen realisieren lässt.
Und dann das nächste Tor, Jakob Lemmer, schöner Distanzschuss, wunderschön gemacht. Auch für ihn, glaube ich, nochmal so eine kleine Krönung. Er hatte ja quasi schon der Woche davor in Mannheim die Führung offen schlappen oder hätte da nur rüberpassen müssen.
Jakob Lemmer ist und bleibt irgendwie auch so ein durchaus faszinierender Spieler, wo ich immer das Gefühl habe, da ist noch Potenzial. Der kam ja aus der Regionalliga damals zu Dynamo, hat sich schnell eingelebt, hatte dann so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Und ich fand auch in dieser Saison, der hatte überragende Spiele und nicht so gute Spiele und habe immer das Gefühl, da kann immer noch mehr kommen. Er ist torgefährlicher geworden dieses Jahr. Dieser Schuss ist ein Beleg dafür und er hat ja einen Mordsschuss. Wahrscheinlich musste er auch einfach mal öfter schießen. Hängen geblieben bei uns allen sicherlich das Tor gegen Darmstadt im DFB-Pokal, den er da kapital trifft. Also insofern wollen wir nur hoffen, dass er auch in der zweiten Liga bleibt, aber das sieht ja wohl ganz gut aus.
Das, glaube ich, sieht ganz gut aus und mir gefällt immer sein verschmitztes Lächeln. Also ich glaube, er hat faustdick hinter den Ohren, der Jakob Lemmer, und ich bin auch bei dir. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was abzurufen. Also er ist ja jetzt auch noch nicht in der Spätphase seiner Karriere. Also da geht schon noch ein bisschen was und ich glaube, das weiß er auch.
Insofern, und da sind wir dann auch wieder fast bei Mika Bauer, das Mittelfeld ist ja schon mit Spielern, die Vertrag haben, schon wirklich gut besetzt, sehr gut besetzt. Und jetzt brauchst du nicht noch Spieler für die Breite, sondern ich glaube, du bräuchtest auch im Mittelfeld, wenn da noch einer käme für die Spitze, also praktisch der keine Stammplatzgarantie hat, aber der das Zeug mitbringt, immer Startspieler zu sein. Ich glaube, den bräuchte noch Dynamo.
werden sie sicherlich auch was machen. Also ich glaube schon, dass wir davon ausgehen können, dass 5, 6 neue Spieler kommen werden, Minimum. Und das haben wir auch immer gesagt, das ist so eigentlich die Maßgabe. Und Claudio Kammerknecht, ich freue mich für Claudio Kammerknecht tatsächlich, der ja auch eine schwierige Zeit hatte, ähnlich wie Lars Bünning. Und das ist auch ein Markenzeichen dieser Mannschaft. Wenn Spieler mal weniger spielen, wenn Spieler vielleicht auch mal auf der Tribüne sitzen, dann kommen die aber trotzdem wieder zurück, dann schmollen die nicht, sondern wenn sie gebraucht sind, dann sind sie wieder da. Brauchen vielleicht ein halbes Spiel Anlaufzeit, aber sind dann wieder da.
Das ist ja der ganz, ganz große Verdienst von Thomas Stamm in diesem Jahr. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug würdigen und oft genug erzählen, wie er diese Truppe geformt hat. Wie das Niklas Hauptmann hat das an der einen oder anderen Stelle anklingen lassen, Stefan Kutschka auch. Lars Bünning selber hat es auch gesagt, dass da schon es Phasen gab, wo der eine oder andere, und zwei hast du genannt mit Bünning und Kammerknecht, die das Zeug haben und von den Anspruch, immer Startspieler zu sein, die dann nicht nur 1, 2, sondern wirklich wochenlang auf der Bank saßen. Claudio Kammerknecht phasenweise sogar auf der Tribüne und aber trotzdem durchgezogen haben. Und insofern erinnere ich jetzt gerne nochmal, das haben wir, glaube ich, in dieser Saison noch gar nicht gesagt, an unsere Erstfolgen. Claudio Kammerknecht kann eben alles, Jens. Ne? Der kann eben auch Reservist mal sein, aber eben auch Tore schießen. Und Abwehrchef.
Der Torjäger, Claudio, Glückwunsch. Hinten keinen kassiert, vorne einen gemacht. Perfekter Samstag für Claudio Kammerknecht.
Ja, spielt auch mit rein, aber vor allem, dass wir hier nochmal einen Heimsieg landen konnten, am letzten Heimspiel den Fans nochmal eine Kleinigkeit zurückgeben konnten für die ganze Saison, für die Unterstützung, und hat perfekt gepasst heute.
Es muss doch Reizüberflutung sein, oder? Ihr steigt dort am Straßburger Platz aus, dann geht's zum Spalier, zum Stadion, dann diese Choreo, dann jetzt am Schluss nochmal auf den Zaun. Kann man das alles ordnen, was hier auch in den letzten Tagen auf euch alles eingeprasselt ist?
Es ist gerade wirklich schwer, alles zu ordnen im Kopf und zu realisieren. Ich glaube, das braucht auch ein paar Tage. Ich habe, glaube ich, auch immer noch nicht so richtig verstanden, was wir eigentlich erreicht haben, dass wir nächstes Jahr zweite Liga spielen. Das werde ich, glaube ich, auch erst checken, wenn es wirklich wieder losgeht mit der Vorbereitung und allem. Deswegen kommt die Pause ganz gelegen, alles mal sacken zu lassen, wieder Kraft zu tanken und alles zu sortieren.
Am letzten Samstag war viel Erleichterung bei dir. Ich glaube, die weicht jetzt mittlerweile so dieser puren Freude, weil alle hier mit zu diesem Strahlen durch die Straßen gehen und auch im Stadion dabei sind. Das ist auch egal, ob man Erster oder Zweiter geworden ist.
Ja, ist egal. Unser Ziel war, heute nochmal einen Sieg zu landen, um es theoretisch schaffen zu können. Aber Bielefeld hat auch ihre Hausaufgaben gemacht, deswegen schade drum. Aber ja, trotzdem, wie das alles heute abgelaufen ist, das ist schon 1A.
Und du hast das letzte Drittligator hoffentlich für ganz lange Zeit, vielleicht für immer gemacht für Dynamo Dresden.
Ich hoffe es.
Und dann zeigt halt Thomas Stamm, dass er ein Gefühl, ein Händchen hatte. Wir haben ja mit ihm im Winter gesprochen, da hat er gesagt, Philipp Böhm ist für ihn so ein Spieler der Hinrunde gewesen. Nicht gespielt, aber er steht so für diesen Teamgeist. Und dann sagt er sich, okay, passt auf, 70. Minute wechsle ich Tim Schreiber aus und gebe dem Philipp Böhm noch sein Drittliga-Debüt, sein Profidebüt. Und dann darf der noch 20 Minuten in der Kiste stehen. Auch das wird der nicht vergessen.
Philipp hat außergewöhnlich seine Rolle angenommen über die ganze Saison, hat überragend trainiert über die ganze Saison. Und wichtig, glaube ich, dass die es heute nochmal genießen durften, das aufgesaugt haben. Und dann war ich nicht überrascht, wie Philipp dann heute gespielt hat, weil so spielt er in jedem Training. So spielt er die Bälle in den Zwischenraum, so klar ist er auch, wenn es, glaube ich, ein Elfmeter war, hat er da seine Stärken, wo er sie hat. Und freue mich für ihn, dass er das heute nochmal mitnehmen konnte.
Thomas Stamm hat da ein feines Händchen. Ich erzähle da gerne nochmal die Anekdote vom ersten Aufstiegsfinale in Bielefeld, als er Kutschke, Ömichen und Menzel eingewechselt hat. Es ist in der sicheren Annahme, es könnte da schon mit dem Aufstieg klappen, dass die drei Dresdner Jungs den Aufstieg auf dem Platz miterleben. Er hat es danach bewiesen auch. Das haben wir jetzt so noch gar nicht thematisiert, ging ja im Vorfeld so ein bisschen die Diskussion, dürfen jetzt alle spielen, die in den Wochen zuvor und Monaten zuvor selten bis nie zum Einsatz kamen, kriegt jetzt jeder seine Dankeschön-Chance. Und da finde ich es auch gut, dass er dann das eben nicht gemacht hat. Der hat die Angeschlagenen, ich denke, ein Schapina hätte gespielt, wenn es drauf angekommen wäre. Also die angeschlagenen Spieler hat er draußen gelassen, völlig in Ordnung. Aber er hat jetzt eben nicht wild durchgewechselt, aber eben trotzdem diese feine Pointe wieder gesetzt und den Philipp Böhm gebracht.
Natürlich, wir haben uns dann trotzdem eher dafür entschieden zu sagen, wir gehen mit den Jungs rein aus den letzten Wochen, Monaten, die ja vielleicht aktuell die sind, die eine Nasenlänge vor sind. Und dann kannst du natürlich mit 5 Wechseln nicht alles so hinkriegen, wie du es hinkriegen möchtest, weil jeder hätte es heute verdient gehabt vor der Kulisse. Teilweise Jungs, die uns verlassen, die nicht im Kader waren, Jungs, die im Kader waren, die es auch verdient gehabt hätten, da kannst du es einfach nicht allen recht machen und dann hätten wir vor 3 Wochen schon aufsteigen müssen, so viele Punkte Vorsprung, dass wir dann jedem das recht machen können, das war leider nicht möglich und das wird aber ja ganz oft nicht möglich sein.
Weil du dann natürlich auch ein bisschen das Gefüge auseinanderbringst und das hat er auch selbst gesagt, deshalb war das schon so richtig mit Maß und mit Auge vielleicht nochmal dem einen oder anderen Spieler ein bisschen Spielzeit geben und genau das hat er gemacht. Am Ende gewinnst du 3-0, alle sind glücklich. Ich glaube, keiner oder ganz wenige haben sich am Samstagnachmittag dann um 15.20 Uhr irgendwie beklagt oder beschwert, dass es jetzt nichts geworden ist mit der Drittligameisterschaft. Und Thomas Stamm hat es auch so schön gesagt, ja, wenn, dann hätten wir es in Bielefeld über die Zeit bringen müssen oder du hättest in Mannheim irgendwas holen müssen, das ist ganz klar. Du hast es jetzt am Samstag, warst du von anderen abhängig und Bielefeld hat seinen Job eben auch erledigt.
Ich habe es vorher geschrieben, entscheidend ist, Thomas Stamm hat es gesagt, der letzte Eindruck bleibt.
Genau.
Nicht nur im Fußball, auch oft genug im Leben. Und da ist es wichtig, dass Dynamo einen überzeugenden Heimsieg feiert. Das haben sie geschafft. Und alles andere ist doch sowas von egal. Jetzt wollen wir mal ehrlich sein. Ich meine, Bielefeld, die haben so eine brutal starke Form, dass die ihr Heimspiel gegen Mannheim gewinnen dürfen. Davon können wir doch wohl mal ausgehen. Und so ist es dann auch gekommen und insofern ist doch alles gut. Ich habe es vorhin gerade schon gesagt, dass der Ferner nicht Torschützenkönig geworden ist, ist verschmerzbar, dass Dynamo Zweiter ist, ist absolut verschmerzbar. Diesen einen Höhepunkt mehr oder zwei, dass dann noch eine Torjägerkanone präsentiert wird oder jemand den Drittligameisterpokal, also in dem Fall Stefan Kutschke, in den Himmel reckt. Ja, mein Gott, das wäre dann vielleicht doch eine echte Reizüberflutung und wäre vielleicht des Guten auch zu viel. Soll das Bielefeld mal alles kriegen und dann gucken wir mal nächstes Jahr.
Trotzdem, es war so viel in den letzten Tagen um diese Mannschaft. Abends gab es ja noch die Party im Stromwerk und Thomas Stamm hat es richtig gesagt, genießen, aufsaugen, mitnehmen. Wirklich jetzt noch gar nicht so weit vorausschauen, er wird es tun, aber die Mannschaft soll ja jetzt noch nicht dran denken, welche Trainingspläne es dann im Juni, Ende Juni geben wird oder wie das Trainingslager in Österreich aussehen wird, sondern jetzt den Moment genießen. Du hast vorhin schon so schön gesagt, das ist halt auch nicht jedes Jahr üblich und das manch Fußballer, für den wird das einmalig bleiben.
Bin dankbar für die ganze Saison, wie die Mannschaft gearbeitet hat, wie die Mannschaft Woche für Woche Dinge akzeptiert hat, geschluckt hat, probiert hat, besser zu werden. Ich glaube, das ist eine richtig, richtig gute Truppe, die wir da zusammen haben und wichtig, dass wir die nächsten Tage, die Erlebnisse, die wir jetzt die letzten Tage hatten, einfach auch gut sacken lassen, genießen und nicht zu früh den Fokus nach vorne legen. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil solche Momente, wie wir sie jetzt hatten, wirst du nicht so oft haben, von daher aufsaugen.
Ich sag mal so, ich musste da wirklich drüber nachdenken, weil die Spieler das ja oft gesagt haben, das erlebt man nicht so oft. Und ich glaube, man muss sagen, das erlebt man total selten. Und selbst große Bundesligaspieler, die werden halt, wenn du beim FC Bayern spielst, halt öfter mal deutscher Meister. Aber aufsteigen könnt ihr ja zum Beispiel nie, weil wo soll das da hingehen? So ein Aufstieg, ich glaube, ist es, ich weiß gar nicht, da müsste man mal jemanden fragen, ob ein Aufstieg vergleichbar ist mit dem Meistertitel in der Bundesliga oder mit dem DFB-Pokalsieg. Ich kann das nicht einschätzen, aber viele werden weder Meister noch werden sie aufsteigen. Die spielen zwar in der ersten Liga, aber diese emotionalen Momente werden sie nie haben.
Und die sind natürlich in dieser Stadt auch nochmal ganz besonders. Das haben wir jetzt gemerkt und gespürt. Und ich sag dir, selbst die Aufsteiger von 2016, da hat mich der ein oder andere gesagt, na, so eine Feier wie ihr da jetzt am letzten Sonntag, die hätten wir auch ganz gerne gehabt. Damals gab es ja nicht dieses Corso oder da gab es auch nicht einen Truck, der übers Terrassenufer gefahren ist. Da gab es diesen Empfang im Rudolf-Harbig-Stadion. Das war's dann aber auch. Und dann natürlich die Ehrung, als sie Drittligameister geworden sind. 2021, frag mal nach, hören wir jetzt. Tim Knipping, da gab es gar nichts, da war Corona.
Absolute Gänsehaut natürlich. Und natürlich die Bilder auch aus der letzten Woche verfolgt. Erstmal freue ich mich natürlich riesig für den Verein, weil sie endlich das geschafft haben, was sie sich auch lange schon verdient haben. Ein bisschen Neid war dann auch dabei, weil wir damals natürlich leider in Corona-Zeiten aufsteigen mussten und uns das ein bisschen verwehrt geblieben ist. Von daher war ich da ein bisschen neidisch, aber habe mich natürlich gefreut, auch für die ganzen Jungs, auch mit denen ich natürlich noch zusammengespielt habe, weil es natürlich einfach was ganz Besonderes ist. Also natürlich ist es rumgegangen, ist auch bei uns in der Kabine rumgegangen. Ich glaube, jeder weiß, was für ein spezieller Verein das ist. War natürlich unglaublich und ist natürlich schade, dass es damals nicht so geklappt hat, aber nichtsdestotrotz hatte ich natürlich auch wunderbare Momente hier. Also ein schöneres letztes Spiel, sage ich mal, erstmal sich auszusuchen, was Besseres gab es natürlich auch nicht, das auch noch ein bisschen mitzuerleben. Hätte mir vielleicht noch ein bisschen gewünscht, dass die Party heute gewesen wäre, nicht schon eine Woche vorher, um das ein bisschen mitzuerleben. Aber ich habe auch zu den Jungs drinnen gesagt und Sven Bender hat es auch gesagt, saug das auf, 30.000. Dieses Stadion, diese Emotionen, die halt einfach sind, auch gerade für die ganzen jungen Spieler, die das halt noch nicht so oft gesehen haben, das ist was ganz Besonderes und dass, wenn man sich einen Arsch aufreißt, das auch die Möglichkeit ist, dann vielleicht auch für so einen Verein dann auch mal zu spielen, weil das ist natürlich dann auch Fußball, warum man dann auch einfach früher angefangen hat, als kleines Kind so im Stadion zu spielen.
Ja, und deswegen sage ich und wiederhole mich da auch gerne, das haben die Verantwortlichen echt wirklich super hingekriegt, Dynamo und Aufstiegsfeiern, das lief nicht immer gut, das lief nicht immer schön, da hat der Verein auch, fand ich manchmal auch, komische Entscheidungen getroffen. Und dieses Mal, das fing schon mit dem Wochenende an, mit dem Aufstieg in Mannheim, der dann atmosphärisch mal kurz am seidenen Faden hing und dann, das haben wir letzte Woche abgehandelt, super lief. Der Sonntag, das ist 1A. Also das ist für mich die perfekte Aufstiegsfeier. Also das so lange so geheim zu halten, das im Stillen so zu organisieren und das vor allen Dingen keine 24 Stunden nach dem geschafften Aufstieg so durchzuziehen, war super. Und dann knüpfe ich da an, was ich am Anfang der heutigen Folge gesagt habe, dann eben an dem letzten Spieltagswochenende noch sowas draufzusetzen und dann beziehe ich den Daferner-Transfer gerne mit ein, so eine kleine emotionale Krönung dann noch einzubauen. Das ist wirklich super und da kann man die Verantwortlichen und dann nennen wir sie alle dreimal, Sportchef Thomas Brendel, Finanzgeschäftsführer Stefan Zimmermann und der Kommunikationschef David Fischer, da haben die ganze Arbeit geleistet mit, und das muss, sagt Thomas Stamm immer wieder, und das können wir hier auch sagen, mit dem ganzen Team, mit allen Mitarbeitern, die da hinten dran stehen. Weil die drei Chefs können nur so gut sein, wie die Mitarbeiter. Und da, Jens Nett, kennen wir viele, die da seit Jahren, seit Jahrzehnten mit Herzblut für den Verein arbeiten.
Das finde ich auch extrem wichtig, weil jeder, der hier, auch wenn er vielleicht nur eine gewisse Teilkraft ist oder Praktikant ist, jeder hat einen Teil dazu beigetragen, dass wir da stehen oder das erleben durften, was wir jetzt letztes Wochenende hatten und da stehen, wo wir stehen.
Gefällt mir übrigens sehr, sehr gut bei Thomas Stamm. Der nimmt alle mit, der nimmt den ganzen Verein mit und versucht da nicht nur bei sich im Team, bei der Mannschaft, sondern auch im ganzen Verein so ein Team zu formen. Und das ist dem, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und nicht ohne Grund hat er letzte Woche auch mal zwei Kuchenbleche auf der Geschäftsstelle vorbeigebracht. Ich habe ihn kurz gefragt und selbst auch mal gegessen. Nee, es scheint so, dass beim Dynamo-Trainer, da unterscheiden wir uns, die Süßspeisen jetzt nicht ganz oben auf der Agenda stehen.
Wir wollen ihn nicht gleich als Asket bezeichnen, aber das gefällt mir ja so jetzt persönlich an Thomas Stamm, aber das ist jetzt wirklich eine persönliche Note. Ja, dass er ja auch so ein bisschen ein Outdoor-Typ ist und bei der Ernährung so ein bisschen auch guckt und so. Also sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da können wir uns auch auf die nächste Saison freuen. Jetzt, wo er in Dresden so richtig angekommen ist, werden wir vielleicht auch das eine oder andere noch mehr über Thomas Stamm erfahren.
Und Mallorca wahrscheinlich ohne Thomas Stamm. Also die Mannschaft oder ein Großteil der Mannschaft ist ja dort. Aber ich glaube, der Cheftrainer, trotz aller Betreuung auch von der Mannschaft, er könne ja mitkommen und so, Lars Bünding hat es ja nochmal gesagt, ich glaube, Thomas Stamm arbeitet in Dresden.
Tendenz eher nicht. Die Jungs sollen das genießen und dann werde ich jetzt auch nicht der entscheidende Faktor sein auf Mallorca. Der Hut auch nicht, ob er dann da ist oder nicht da ist, sondern die Jungs sollen das genießen und es ist aktuell nicht geplant.
Ich glaube, viele vom Staff werden da sein. Es muss passen. Es gibt noch ein paar Termine, die jetzt auch nicht so unwichtig sind Anfang der Woche und die Tendenz eher so, dass ich nicht fahre, weil wenn sich alle heute über den Transfer von Duffy gefreut haben, dann ist gut, wenn wir noch mal ein paar Tage arbeiten, damit wir das ein oder andere vielleicht in den nächsten Tagen auch verkünden können.
Einer ist definitiv nicht auf Malle, Tino, Thomas Brendel. Mit dem habe ich mich unterhalten, weil du bist ja in Serbien, du hast ja keine Zeit. Aber Thomas Brendel hat sich für mich Zeit genommen und ich würde mal sagen, in das Gespräch hören wir jetzt mal rein.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsner. Weiter mit der Folge. Das Interview.
Bring mich nach Hause an den Stand von Arenal. Das Lied, ich weiß nicht, ob du es kennst, Mia Julia, läuft bei dir nur auf der Playlist. Nur beim Musikdienstleister des Vertrauens, weil Thomas Brendel ist, anders als mancher Spieler, aktuell nicht auf Mallorca und wird die Insel wohl auch nur auf Bildern in diesem Sommer sehen. Thomas, schön, dass es klappt. Schön, dass wir dich nochmal am Mikrofon haben.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein kann.
Malle ist nicht angesagt gerade, oder? Schicken dir wenigstens ein paar der Reisegruppe Balearen ein paar Bilder.
Das weiß ich nicht. Das muss ich nochmal abwarten, ob heute noch was reinkommt. Aber also die Malle-Zeit ist bei mir seit langer Zeit vorbei.
Echt? Ja. Also man würde dich jetzt dort, selbst wenn du jetzt nichts zu arbeiten hättest, würdest du sagen, oder andere Reiseziele präferieren?
Also ich werde jetzt auf jeden Fall noch einmal nach Mallorca fliegen und zwar ja, zwei Tage mit meiner Tochter, weil ich es ihr zum elfjährigen Geburtstag versprochen hatte. Mhm. Das wird jetzt im Juni noch passieren, allerdings nur von Freitag bis Sonntag.
Und eher nicht Bierkönig und das, Ballermann und...
Das ist korrekt, eher in eine andere Region. Ich glaube, das versuche ich zu vermeiden. aber ich glaube, das letzte Mal war ich in Mallorca, ich glaube, das ist schon, glaube ich, schon 15 Jahre her.
Wobei, momentan großes Klassentreffen dort. Also dort triffst du alle Fußballer, die in dieser Saison irgendwas erreicht haben.
Auf jeden Fall ein interessanter Zeitpunkt mit vielen guten Spielern an einem Ort gesammelt und vor allen Dingen in einem Zustand, wo jetzt man vielleicht auch leicht verhandeln kann.
Das wollte ich sagen. Also die sind alle gut drauf, ja. Haben vielleicht das eine oder andere Promillchen im Kopf und sagen, oh, das kann ich mir vorstellen. So. Ja. Ich sehe schon zwei Telefone auf dem Tisch. Also es fängt jetzt so richtig die heiße Phase an. Thomas, alle fragen wir uns, wie ist euch, und da sage ich wirklich euch, weil ihr auch wirklich den Teamgedanken immer betont, dieser Daferner-Deal gelungen, mit allen Facetten, mit der Facette Daferner fest zu verpflichten, aber eben auch den Coup für den großen Moment, Samstag 13.22 Uhr, geheim zu halten und dann für diese großen Euphorieschrei zu sorgen.
Also wir hatten uns ja mit dem Thema schon im Januar beschäftigt in Richtung Nürnberg, haben dann aber früh erkennen müssen, dass es nicht so in die Richtung geht, wo wir uns das vorstellen. Hm. Dann war mal eine gewisse Zeit nichts passiert, dann hat man natürlich wieder Kontakt aufgenommen, gab dann eine Führungswechsel in Nürnberg dann auch. Und wir hatten dann jetzt nochmal uns vereinbart, dass wir zum Ende der Saison einfach nochmal sprechen. Und war dann auch, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, war dann auch eine gewisse Offenheit da von Nürnberger Seite. Und ja, es hat so wirtschaftlich genau in den Rahmen gepasst, den wir uns so vorgestellt haben. Versuchen natürlich, das immer so gut wie günstig dann auch für den Verein zu lösen. Und wir haben dann eine Situation gehabt, ein paar Tage vorm Spiel, wo wir dann uns doch sehr angenähert haben. Und haben dann uns vorgenommen, das dann vielleicht Richtung Spieltag zum Schluss abzuschließen. Das wäre, glaube ich, nochmal für alle Beteiligten richtig gut gewesen. So ist es dann Gott sei Dank auch gekommen. Und selbst ich war jetzt bei dem Moment im Stadion jetzt nicht dabei. Ich habe auch noch nichts gesehen, was im Stadion abgelaufen ist, zu dem Zeitpunkt, wo es verkündet worden ist.
Du warst unten in der Kabine oder wo warst du?
Ich war in der Kabine gewesen, genau, wo es dann Christa Ferner persönlich dann der Mannschaft dann auch gesagt hat. Aber was draußen dann sich abgespielt hat, das weiß ich nicht. Aber ich habe nur gehört, dass es dann doch für einen sehr schönen, glücklichen Moment gesorgt hat.
Also erstmal Stadion, das war emotional, wirklich Gänsehaut. Ich würde sagen, der ein oder andere, mich eingeschlossen, hat sogar Tränen in den Augen, weil dieser Moment, das zu begreifen, was da gerade losgeht, auch als der Stadionsprecher Peter Hauskeller dann nochmal gesagt hat, habt ihr es mitbekommen? Und dann schwappt diese Welle, diese Euphorie durchs Stadion. Das war, okay, jetzt nochmal Gänsehaut. Ja, also war wirklich, das muss doch zu euch in die Kabine gedrungen sein, dieser laute Jubel,
nein,
oder?
Nein, in der Kabine hörst du nichts. Wir hatten aber schon zwei Tage vorher das intern so auf dem Schirm gehabt, dass wir das natürlich zum Spiel machen wollen und dass das natürlich für alle nochmal ein super Abschluss wäre und wir den Fans natürlich gerade zum letzten Spieltag nochmal was präsentieren können. Ich glaube, das gab es so in der Form vielleicht dann vorher auch noch nie. Mhm. Deswegen war das so im Gesamtheitlichen war das natürlich eine super Sache für uns alle, ja. Und ich glaube für Christa Ferner schlussendlich ja auch, dass er da emotional auch eine Planungssicherheit hat.
Und Thomas Stamm hat auch gesagt, was du jetzt gerade schon gesagt hast, dann in dem Moment gibt es da Ferner der Mannschaft bekannt. Auch das muss ja sehr emotional gewesen sein und muss auch nochmal gezeigt haben, was da für ein Team in der Kabine sitzt.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat die ersten Worte dann an die Mannschaft gerichtet und dann zum letzten Punkt kam er dann und hat dann gesagt, dass er seinen Vertrag verlängert hat und war natürlich ja, losgelöste Stimmung nochmal, obwohl es eigentlich eher dann eine ruhige, angespannte, fokussierte Stimmung sein sollte, aber es war sehr losgelöst, dann alle haben sich mit ihm gefreut und jeder weiß ja auch, dass dieses Thema Christoph Ferner, Dynamo Dresden einfach matcht und dass es passt und das hat aber dann auch wieder gezeigt, was für einen Zusammenhalt wir in der Mannschaft haben, dass sich auch jeder dann für ihn auch gefreut hat, auch die Spieler, wo eventuell noch nicht klar ist, wie es weitergeht oder was auch passiert. Also es war schon auch in der Kabine dann nochmal ein sehr emotionaler Moment, ja.
Kann ich mir vorstellen. Und es ist, wie gesagt, auch ein Coup, nicht nur der euch gelungen ist mit Nürnberg, sondern eben, dass alle dicht gehalten haben. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr so Usus. Der ein oder andere sagt dann doch stille Post, oh, ich weiß was und hier und so und kann dann nicht dicht halten. Das ist vielleicht auch ein Markenzeichen im Sommer 2025 für Dynamo, hoffentlich.
Ja, also wir wussten ja, dass desto länger dieses Thema andauert vor dem Spiel, dass es eventuell rauskommen könnte. Wir haben ja am Samstag früh dann die finalen Themen dann einfach verschriftlicht. Mhm. Das war so relativ kurzfristig auch vorm Spiel. Und da war dann schon die Chance da, dass es halt unter der Decke bleibt, wie man so schön sagt. Mhm. Und Gott sei Dank hat es funktioniert. Und die Kollegen von der Bild-Zeitung, die sonst immer ganz gut informiert sind Richtung Nürnberg, bin ich froh, dass das dann auch nicht irgendwie transportiert worden ist.
Aber wie gesagt, wir haben ja alle gesagt, unisono, so ist es doch am schönsten, oder? Es geht nicht immer.
Also ich würde mich freuen, wenn wir es so beibehalten können.
Das kann ich mir vorstellen. Klar, die Journalisten wollen auch ihre Sache machen. Das wird nicht immer funktionieren, aber wenn alle was davon haben und wenn alle es so genießen können, ich glaube, den Samstag, den Moment, den wird keiner vergessen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, mit den anderen drei Leihspielern, außer da Ferner, wird man im Kontakt bleiben? Wie ist da jetzt der Stand der Dinge?
Gut, wir sind ja da im ständigen Kontakt schon seit Wochen, auch mit den Spielern, auch mit den entsprechenden Vereinen, ohne jetzt da zu sagen, mit wem wir jetzt auch gerne verlängern möchten oder wer dann auch hier bleiben möchte. Das ist ein Thema, was wir jetzt natürlich abarbeiten müssen, wie viele andere Themen auch. Aber ich glaube, wer die Saison so ein bisschen auch beobachtet hat, der weiß genau, wie die Spieler zu Dynamo stehen und wir vielleicht dann auch zu den Spielern stehen. Und wer dann eventuell auch gerne bleiben möchte, also sich nicht mehr seinem Heimatverein anschließen möchte. Aber das wird die nächsten Tage, das wird die Zeit dann auch einfach zeigen. Da nutzen wir jetzt auch die Sommerpause. Es ist dann einfach so, das braucht manchmal dann auch ein bisschen Zeit. Wir haben genügend Zeit jetzt, um die Dinge in die richtige Richtung zu bringen. Und da mache ich mir jetzt wenig Sorgen.
Was bleibt von diesen ganz speziellen Tagen seit dem Aufstieg, seitdem der perfekt ist in Mannheim? Es waren so viele Bilder, so viele Emotionen. Auch nochmal am Samstag, Spalier, wie gesagt, da Ferner Bekanntgabe. Diese sensationelle Choreo, dieses Spiel gegen Unterhaching, Mannschaft dann auf dem Zaun, dann abends Party, Schromwerk. Also es gab ja jede Menge Emotionen. Aufstiegsfeier die Woche davor, Schlusspfiff in Mannheim. Das alles zu verarbeiten, das alles erstmal wieder in die Reihe zu bekommen, als jemand, der mittendrin ist, stelle ich mir spannend vor.
Ja, war es auch. Ich habe das ja so ein bisschen bei meiner Familie auch gesehen, die auch bei jedem Spieler noch dabei waren und wie emotional die das auch gepackt hat und wie enttäuscht sie auch nach Bielefeld waren und mit welcher Hoffnung da nach Mannheim gefahren ist. Und da habe ich auch schon gemerkt, wie sehr intensiv dieses Thema auch ist. Und wenn ich jetzt von mir spreche, also wir haben, glaube ich, unglaubliche Dinge erlebt in der Saison. Ich kann nur von dieser Saison sprechen, die letzten Spielzeiten, die habe ich nicht vor Augen, die habe ich nicht mitgemacht, aber ja, was wir erleben durften in der Saison, das war Wahnsinn und gerade bei dem Abschluss jetzt Mannheim, die Feierlichkeiten, nochmal das Spalier, wie du eben schon angesprochen hattest, ja, das ist einfach nur der Wahnsinn, da gibt es auch kleine Worte dafür, mir fällt auch nichts anderes ein, als zu sagen, das war unglaublich, was die Fans dort uns für einen Tag bereitet haben. Aber schlussendlich ist es dann, glaube ich, auch eine Auszeichnung für alle, die an diesem Erfolg dann auch mitgearbeitet haben, dass wir das erleben durften. Und ja, das macht einfach nur glücklich, macht einfach nur stolz, das erleben zu dürfen, aber emotional, ja, grenzwertig.
Gibt es für dich irgendeinen Moment, den du rausgreifst oder sagst du, nee, geht eigentlich nicht, weil alles irgendwie so für sich ganz besonders war?
Ja, ich habe viele Dinge einfach jetzt so im Kopf. Ich denke natürlich auch an das erste Spiel bei Viktoria Köln.
Ja.
Ich denke an das Pokalhaus in Chemnitz. Ich denke an das Spiel in Haching, wo nach dem Spiel dann in der Kabine getanzt worden ist. Ich denke an unseren Auftakt. Ich denke natürlich auch an die Pokalspiele, aber ja, vielmehr denke ich jetzt momentan natürlich an die letzten Spiele, die wir gehabt haben, gerade Bielefeld, wo du natürlich schon sehr knapp dran warst.
Das bist runtergegangen, ne? Also bist dann runter, da genau, stand es noch 1-0 und wir alle haben dann noch
und genau. Dann 120 Sekunden fehlen.
Ja, ganz bitter war das gewesen. Das war auch emotional für mich unglaublich schwierig zu verarbeiten, so die nächsten Tage. Ich glaube, auch bei der Mannschaft hat das so ein bisschen was hinterlassen, wenngleich wir da doch die Ruhe behalten haben. Aber das war natürlich ein Spiel, es war alles angerichtet. Du warst knapp davor und musstest dann nochmal in Mannheim 90 Minuten gehen. Also das bleibt natürlich hängen, so die letzten Tage, die Feierlichkeiten am Elbufer natürlich. Es war Wahnsinn, es war Topwetter, was wir da erleben durften, wie viele Leute unterwegs waren. Ja, unglaublich. Und da sieht man aber auch, welche Wucht Dynamo hat und vor allen Dingen auch, wie die Leute das auch wahrnehmen und dass die Leute mit diesem Verein natürlich auch einen sehr, sehr starken Halt auch verbinden und viel Liebe verbinden. Deswegen ist es gut zum Schluss, dass wir nach den letzten beiden Spielzeiten das geschafft haben, dass wir dadurch auch ein bisschen was zurückgeben konnten von den positiven Eindrücken, die wir in der Saison auch gesammelt haben.
Liebe ist ein gutes Stichwort. So ein bisschen Liebe hast du am Samstag aber auch gespürt, oder? Hast du dann noch ein paar Worte an die Fans gerichtet? Dann habe ich auch deinen Namen immer mal wieder im K-Block gehört. Ich weiß, das ist natürlich beim Aufstieg auch in der Euphorie bedingt und trotzdem freut einen das ja, dass die Arbeit dann so gewürdigt wird.
Also es war relativ kurzfristig, mir wurde gesagt, ich muss noch was sagen.
Dann ist das Mikrofon, glaube ich, schwierig, weil dann muss man ständig auf den Knopf drücken.
Genau. Und dann kam das Mikrofon, ich muss jetzt unbedingt noch was sagen, weil es wollte keiner sonst irgendwas sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir das halt so machen. Und dann habe ich relativ mich kurz gefasst und habe dann nochmal mich bedankt bei den Fans und bei allen, die daran teilhaben durften. Und ich glaube, das gehört sich dann aber auch einfach zum Schluss.
War gut. Und das ist ja ein Zeichen dieser Mannschaft, auch des Teams rund um die Aufstiegsmannschaft. Da steht mehr wir im Vordergrund als ich. Also das ist im Mannschaftssport, sollte das immer so Usus sein. Aber ja, gerade in der heutigen Zeit, wo jeder so ein bisschen sagt, erste Person Einzahl zählt mehr als erste Person Mehrzahl, habt ihr vorgelebt eigentlich, was wirklich wichtig ist. Vielleicht was auch manch einer für das normale Leben außerhalb des Profifußballs adaptieren sollte.
Ja, vollkommen richtig, wie du sagst. Ich glaube, wenn ich jetzt für mich sprechen soll, so gerade zu Beginn im Sommer war es, glaube ich, wichtig, sich erstmal durch eine gewisse Arbeit, sich ein gewisses Vertrauen auch einfach zu erarbeiten. Weil,
auch den Verein kennenzulernen.
Auch das natürlich die nächsten Monate einfach auf sich wirken zu lassen, um einfach Abläufe und auch Menschen besser kennenzulernen und nicht jetzt irgendwie mit großen Tönen dann um die Ecke kommen. Ich glaube, das war ganz wichtig, auch für Thomas, denke ich, dass wir nicht die großen Namen waren, vielleicht die Dynamo vor der Saison vielleicht dann auch im Umfeld gefordert hat. Und ich glaube, dass wir das mit einer relativ ruhigen Art angegangen sind, mit einer sachlichen Art angegangen sind, versucht haben, unsere Arbeit erstmal zu machen. Und dass ich mich nicht selbst dafür so groß wichtig halte, glaube ich. Das hoffe ich, dass das irgendwie auch klar geworden ist. Und zum Schluss, war mir es schon fast unangenehm, muss ich sagen, wie ich das Mikro dann in die Hand nehmen musste. Aber ja, also ich glaube, dass wir da gut tun und auch in Zukunft gut dran tun, wenn wir uns dann auf die Sache konzentrieren.
Lass uns mal 3-4 Personen ansprechen, vielleicht immer mal einen kurzen Satz dazu. Du hast Thomas Stamm jetzt schon angesprochen, ist ja derjenige, das weiß man ja im Profifußball, Trainer und Sportdirektor sollten ein gutes Verhältnis haben und sollten auch im guten Austausch miteinander sein. Mhm. Also ich glaube, täglich redet ihr miteinander.
Genau, also so ist es. Thomas war im Sommer, im Mai schon verpflichtet worden, da war meine Personalie noch nicht geklärt. Wir haben uns dann im Juni erst hier kennengelernt und haben uns natürlich seitdem tagtäglich natürlich ausgetauscht und auch jetzt natürlich für die nächste Spielzeit sind wir im ständigen Austausch, deswegen sind wir jetzt ja auch noch hier, alle Mann, und versuchen natürlich die Planung so ein bisschen vorzubereiten, aber das gehört natürlich auch dazu. Man muss nicht immer einer Meinung sein, man hat natürlich immer mal vielleicht auch andere Vorstellungen oder der Trainer hat vielleicht auch mal andere Vorstellungen. Wir müssen das natürlich auch mal mit unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten immer mal abgleichen, aber das gehört auch dazu. Ich glaube, das so soll es auch sein, generell im Team, ob das jetzt in der Mannschaft oder im Trainerteam ist, ist ein konstruktiver Austausch einfach wichtig.
Ist die Telefonnummer mehr frequentiert von Thomas Stamm als die von deiner Frau? Telefonierst du mit dem häufiger?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Frau rufe ich fast nie an. Also ich werde da angerufen, Gott sei Dank, weil es so in dem täglichen Ablauf dann einfach auch mal vielleicht hinten anrutscht. Aber so spätestens am Abend, dann sind wir dann am Sprechen. Ja, das passt. Gut.
Auch ganz wichtig, der Kaderplaner Paul Wagner, ja noch ganz jung und trotzdem auch immer mit einem klaren Fokus, auch mit einer klaren Meinung. Wie ist da bei euch die tägliche Kommunikation? Wie siehst du ihn?
Also ich schätze ihn sehr, erstmal grundsätzlich schätze ich ihn sehr. Er hat eine unglaubliche eine Expertise, trotz seines jungen Alters, und hat natürlich auch eine andere Herangehensweise, die fernab von jeglichem Gefühl geprägt ist. Also Paul mit seinem Team ist jemand, der sich an Zahlen, Fakten, Statistiken und Videos orientiert. Und wir bringen vielleicht so mal dieses fußballerische Gefühl vielleicht nochmal rein, sowohl aus dem aktiven Bereich als auch wieder vielleicht später dann aus dem teilaktiven Bereich. Das hat jetzt Paul beispielsweise nicht. Und diese Kombination, die ist, glaube ich, auch ganz gut. Paul macht hervorragende Arbeit, so gerade im Abprüfen von verschiedenen Spielerprofilen, gerade im Austausch als Erstaustausch mit dem Trainer, mit seinem Team, bevor es dann irgendwann zu mir kommt. Also arbeitet da auch sehr, sehr viel im Hintergrund, ist aber momentan auch in der letzten Saison unverzichtbar, muss man sagen. Und ich bin auch froh, dass letztes Jahr Paul dann auch bei Dynamo geblieben ist, hat ja auch schon der ein oder andere Angebote gehabt, hat sich dann aber auch dann für Dynamo entschieden, was uns dann im Endeffekt auch sehr, sehr geholfen hat.
Ich stelle mir das sehr spannend vor, wenn ihr zusammensitzt und da über mögliche Transfers sprecht, weil Gegenstück ist ja so ein bisschen Ulf Kirsten, denke ich mal, weil der mittendrin war, der hat diese ganze Praxiserfahrung Beispiel und da seid ihr ja auch im Austausch.
Also sehr positiver Austausch, sehr konstruktiver Austausch.
Jeder, und der kommt, glaube ich, weniger über die Computer und über die Statistiken, oder?
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Deswegen die Kombination ist glaube ich, passend, das ist ganz gut, weil jeder so seine Sicht auf die Dinge, seine Erfahrungen einfach mit einspielen lassen kann und deswegen die Kombination passt hervorragend.
Und Marco Hartmann als Nachwuchsleiter?
Genau, hat den Nachwuchs komplett im Blick, auch gerade was die jüngeren Spieler auch extern angeht im Blick und er gibt natürlich auch da mal viele, viele Erfahrungen uns rein, gerade was die Perspektivspieler für die erste Mannschaft angeht, sprich jetzt auch in der Planung für die U21, ist ja auch ein Thema, was abgeprüft werden muss. Ziel von uns ist es natürlich auch, einen gewissen Pool an Spielern zu haben, aus dem wir schöpfen können. Das kann der ein oder andere Leihspieler sein, der jetzt im Sommer dazukommt, der eventuell dann erstmal woanders geparkt wird. Das ist auch eine Perspektive, mit der wir uns beschäftigt haben. Dahingehend ist der Marco natürlich auch, was die jungen Spieler mit seinem Team, mit Markus Seiler auch angeht, sehr, sehr wichtig.
Die U21 ist auch ein Projekt, was ihr neben dieser Zweitligasaison ja auch angehen wollt, zweite Mannschaft wieder zu etablieren. Die startet jetzt erstmal in der Sachsenliga, in der sechsten Liga.
Genau. Das Thema U21 ist ja schon angeschoben worden, bevor ich zu Dynamo kam. Und ich kann die Sache nur vollends unterstützen. Ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor auch für uns, gerade in der Ausrichtung in Zukunft, gerade was unsere jungen Spieler angeht, im Altersbereich von 18 bis 21, ihnen nochmal eine zusätzliche Perspektive zu geben, uns nochmal eine zusätzliche Möglichkeit zu geben, über einen gewissen Zeitraum einfach nochmal drüber zu schauen, weil das natürlich Entwicklungsjahre sind, wo sich der eine oder andere nochmal wirklich gut in die richtige Richtung entwickeln kann. Und deswegen ist das Projekt für uns in der Ausrichtung auch sehr spannend.
Will mal einen Jungspieler nochmal rausgreifen, bevor wir dann vielleicht auch über die Planung kommende Saison sprechen. Der hat 5 Spiele in der Hinrunde gemacht, ist dann in der Rückrunde so ein bisschen wieder in der A-Jugend gerutscht, Dmitri Bogdanov. Wie ist seine Situation aktuell?
Also erstmal ist es ein sehr talentierter Spieler. Ich glaube, bringt alles mit, was du als Mittelstürmer brauchst. Hat unglaublich gute Bewegungen, unglaublich guten Abschluss in der Box. Ist von sich aber auch sehr, sehr überzeugt, muss man sagen. Und ich glaube, dass er das ein oder andere Anpassungsproblem vielleicht noch mitgebracht hat. Da muss er noch lernen. Im Prinzip hat er Vertrag. Grundsätzlich planen wir mit ihm, hoffen, dass er ein Teil der ersten Mannschaft auch nächstes Jahr sein kann. Also die Qualitäten bringt er auf jeden Fall mit.
Neue Saison, neue Liga, zuletzt 3 Jahren in der dritten Liga, wo immer das gleiche TV-Geld für alle Vereine gezahlt wurde, ist es ja jetzt ein bisschen anders. Also abhängig von dem, der noch hochkommt, ob jetzt Braunschweig oder Saarbrücken, seid ihr 17. oder 18. in der TV-Tabelle. Das bedeutet auch, man muss natürlich ein bisschen kreativ sein bei den Transfers und man darf nicht oder sollte möglicherweise nicht in dem Teich fischen, in dem der Großteil der Zweitligisten fischt, oder?
Genau. Und deswegen ist es gut, dass Paul Wagner mit seinem Team sich auch dementsprechend auf Spieler fokussiert, die vielleicht bei anderen nicht so ganz an erster Stelle stehen, die wir vielleicht irgendwie anders auf dem Radar haben. Ist ein wichtiges Thema. Aber wir müssen wissen, und das, wir sind zwar ein großer Name, wir sind ein großer Verein, ich glaube, wir sind auch ein Top-Aufsteiger, kommen aber auch in eine Liga, die unglaublich stark ist, mit vielen Traditionsmannschaften, mit vielen potenten Mannschaften, mit vielen potenten Vereinen, wo wir uns natürlich erstmal unsere Position erarbeiten müssen, schauen müssen, welche Position wir einnehmen. Und eins ist klar, die guten und starken Spieler, die wir brauchen, die brauchen vielleicht auch die anderen Vereine. Und dann müssen wir mit unseren Themen, die wir haben, auch unsere Reize, die wir haben, sprich Stadion, Fans, Trainingszentrum, Stadt, alles, was wir so zu bieten haben, da müssen wir die Spieler natürlich auch überzeugen. Schlussendlich aber auch durch unsere Philosophie, die wir haben. Ich glaube, Thomas ist gerade für junge Spieler ein extremer Anker. Da können wir dann doch auf den einen oder anderen Zugriff haben und einen Vorteil haben gegenüber vielleicht einem etablierteren Verein in der zweiten Liga. Aber ja, wir müssen perspektivisch halt uns mit Spielern verstärken, die uns nicht nur nächstes Jahr helfen, sondern auch vielleicht in der übernächsten Saison da sind.
Hast du ja schon auch du in Frankfurt mitbewiesen. Auch da habt ihr ja nach dem Abstieg dann erstmal auch ein Team aufbauen müssen, was auch aus jüngeren Spielern besteht. Also das könnte schon so eine DNA sein, dass man auch versucht als Verein so eine eigene DNA zu entwickeln, was Transfers betrifft. Gibt ja den einen oder anderen Zweitligisten, der vor ein paar Jahren aufgestiegen ist und der das auch geschafft hat, so seine eigene Struktur zu schaffen und auch seine eigene Transferphilosophie zu entwickeln.
Ja, ist richtig. Also ich glaube, wir müssen schauen, dass wir uns nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich weiterentwickeln. Da rede ich jetzt von Transfereinnahmen beispielsweise. Und da müssen wir uns einfach ein Konzept zurechtlegen, das uns die nächsten Jahre einfach weiterhilft. Und das sind nun mal junge, talentierte Perspektivspieler, die uns vielleicht nicht im nächsten Jahr direkt helfen, aber vielleicht im übernächsten Jahr. Und wie du eben schon sagtest, ja, wir müssen kreativer sein bei der Vertragsgestaltung auf jeden Fall. Und bei der Auswahl der Spieler müssen wir dann auch nach Spielern schauen, die die anderen vielleicht nicht so ganz im Fokus haben, ja.
Vielleicht kannst du das kurz nochmal erklären. Das ist ja eben nicht präsent, wie das mit dem Alter ist. Du hast gesagt, ja, wir müssen auch gucken, dass wir jüngere Spieler bekommen, weil davon profitieren wir dann auch, was Gelder betrifft.
Genau, du hast einen Topf, der dann zur Verfügung steht. Das sind die U23-Spieler Deutsch, die je nach Einsatzminuten dann auch der Verein dann entlohnt wird. Mhm. Und das kann natürlich ein wichtiger Faktor sein, der uns natürlich einen größeren Geldbetrag zur Verfügung stehen lässt, wenn wir natürlich diese Spieler dann auch im Kader haben und die ja dann auch spielen. Also bei uns ist das Thema jetzt Jonas Oehmichen oder Toni Menzel. Das kann aber auch natürlich ein Externer sein, der bei uns spielt. Und da haben wir natürlich nochmal die Möglichkeit, uns ein bisschen was zurückzuholen.
Du hast gesagt, wir werden mit einer ganz anderen Qualität in der kommenden Saison konfrontiert werden. Ich dich jetzt fragen würde, was ist der größte Unterschied? Dynamo hat ja jetzt schon ein paar Mal in der zweiten Liga gespielt, aber das letzte Mal liegt eben dann auch schon 3 Jahre zurück. Man merkt das dann schon, die individuelle Klasse einzelner Spieler ist viel höher. Es ist auch teilweise schneller. Aber wenn ich dich jetzt frage als Experte, was sind für dich so vielleicht die 2, 3 größten Unterschiede zwischen dritter und zweiter Liga?
Schnelligkeit, Zweikampfstärke, Zielstrebigkeit. Ich glaube, das sind wichtige Faktoren. Intensität, das wird ein wichtiges Thema sein in der zweiten Liga. Und da müssen wir schauen, dass wir von Anfang an keine Anpassungsprobleme haben. Da müssen wir auch in der Sommervorbereitung gut arbeiten, was die Trainingspläne angeht. Aber es gibt natürlich auch viele Spieler, die haben diese zweite Liga schon jahrelang gespielt, im Gegensatz zu vielen Spielern, die bei uns unter Vertrag stehen. Und ja, da geht es am Anfang darum, dass wir uns in vielen Bereichen einfach verbessern. Dass wir gerade diese Dinge, die ich eben angesprochen habe, besser werden lassen.
Heißt, was ich so raushöre, vielleicht gar nicht so die namhaften Spieler, die vielleicht im Endstadium ihrer Karriere sind, so 30 plus, sondern dass man eher den Fokus richtet, da kann sicherlich mal einer dabei sein, aber dass man den Fokus schon richtet, jüngere Spieler, die noch was erreichen wollen, die Dresden möglicherweise auch als Step sehen, weil du gesagt hast, man muss auch mal an Transfererlöse denken.
Ja, auf jeden Fall. Also das steht uns aber auch, glaube ich, gut zu Gesicht. Also ich bin jetzt kein Fan davon, jetzt irgendwie einen Spieler zu holen mit letzter Ausfahrt Dresden.
Du, ich kenne aber den einen oder anderen Verein in der dritten Liga, der das gerade macht, also dessen Philosophie das aktuell ist.
Ja, meine ist es nicht.
Den kennst du auch.
Also. Ja, okay, meine ist es nicht oder unsere sollte es nicht sein. Ich glaube, dass unser Verein eine große Perspektive hat und die Spieler, die wir holen, sollen auch eine große Perspektive haben. Und ich glaube, das steht uns besser zu Gesicht als vielleicht Spieler zu holen, die aufgrund ihres Alters vielleicht schon irgendwie keine Perspektive mehr haben. Aber es gibt genügend Spieler auf dem Markt, die für uns interessant sein können, die hier auch eine gewisse Rolle einnehmen können. Und ja, da freue ich mich drauf und bin froher Dinge, was uns da die nächsten Wochen erwartet.
Du hast gesagt, 3/4 des Kaders stehen. Lässt du dich auf eine Zahl festlegen oder sagst du, ey, beim besten Willen, wie viel du holen willst?
Naja, also erstmal grundsätzlich nicht, weil es kann ja immer noch, es ist halt dynamisch, wie wir auch, das Transferfenster.
Rechnest du mit Abgängen?
Wie gesagt, es ist dynamisch, ich rechne jetzt momentan nicht damit, aber es zeigt, wird auch die Vorbereitung dann zeigen, ob der eine oder andere Spieler dann vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit auch einfach hat, weil seine Position sich vielleicht verändert hat. Das muss man dann sehen. Momentan sehe ich dem Ganzen etwas gelassen entgegen. Aber wie es halt so ist, es ist dynamisch, es kann bis zum 31.8. alles passieren. Und deswegen kann ich mich auch auf keine Zahl festlegen. Wenn es zum Schluss 28 sind, sind es 28. Wenn es 27 sind, sind es halt 27. Also ich glaube, da haben wir uns jetzt irgendwie keine Zahl gesetzt, an die wir uns orientieren, sondern generell versuchen, die Mannschaft zu verstärken. Entscheiden dann während der Vorbereitung, geht es in die richtige Richtung? Ist es in die richtige Richtung gegangen? Müssen wir uns noch irgendwo umschauen? Das müssen wir dann alles nochmal im Juli, August neu bewerten.
Wie viel mehr habt ihr dann auf die Zweitliga-Komponente Wert gelegt bei der Planung? Ihr musstet ja zweitgleisig planen, also musst ihr ja machen. Lange Zeit, auch bis zum Mannheim-Spiel quasi.
Genau.
Also gab es da, dass man sagt, okay, 70% Plan war eher zweite Liga, 30% dritte Liga, kann man das nicht sagen?
Nee, also das haben wir nicht gemacht. Wir haben sicherlich einige Gespräche geführt, wo wir zum Schluss alle der Meinung waren, okay, wir würden diesen Transfer nur für die zweite Liga auch machen. Es gibt Spieler, die sagen, nee, ich will nur zweite Liga spielen, also für die dritte Liga komme ich nicht. Hast du die eine Situation, dann hast du die eigenen Spieler, die du verlängern möchtest, frühzeitig. Wir haben es im Winter ja mit Lars Bünding und Robin Meissner auch gemacht. Ja, auch denen eine gewisse Perspektive einfach bieten. Also das war schwierig und ich glaube, da natürlich hatten wir da einen gewissen Nachteil gegenüber anderen Vereinen, weil unsere Planungssicherheit erst nach dem Spiel gegen Mannheim eingetreten ist. Da gab es sicherlich schon einige Spieler, die sich im März, April schon irgendwo entschieden umgesehen haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt die Planungssicherheit und jetzt können wir diese Themen auch angehen.
Das heißt also, es wird jetzt immer so peu à peu mal ein neuer Spieler präsentiert werden.
So soll es auf jeden Fall sein, ja.
Sehr schön. Und was muss der mitbringen? Also natürlich sollte er gegen den Ball treten können, möglichst physisch. Was ist dir sonst noch wichtig? Na klar, ihr habt ja einiges zu bieten. Stadion, Fans, Trainingszentrum, wird immer wieder erwähnt. Aber ich sag mal, gerade resultierend aus diesem Aufstiegsjahr, aus dieser Aufstiegssaison, ist, glaube ich, eine gewisse Teamfähigkeit auch nicht ganz unwichtig, dass man merkt, wie passt einer in eine Mannschaft rein. Das sind ja so die Soft Skills.
Genau, also da haben wir ja in dieser Saison extrem Wert drauf gelegt, dass es auch Spieler sind, die zu uns passen. Im Endeffekt muss der Spieler uns auch abholen. Also der Spieler muss hier sein, der muss sich mit der Sache hier beschäftigen, auseinandersetzen. Vor allen Dingen muss er uns auch ein Gefühl geben. Passt das alles für uns auch? Und das war auch genau der Grund, warum wir im letzten Sommer, im August, zum Ende der Transferperiode nichts mehr gemacht haben, weil uns kein Spieler zu 100% überzeugt hat. Und wir wollten dann der Mannschaft keine Spieler zuführen, die charakterlich vielleicht oder auch aus irgendwelchen anderen Gründen nicht passen. So, und dann haben wir lieber auf das Thema Homogenität gesetzt. Da sind wir, glaube ich, auch gut gefahren mit. Das haben wir auch im Winter nochmal neu bewertet, haben dann ja die Verpflichtung mit Bauer, Kota und Andy Hoti getätigt, weil wir der Überzeugung waren, das passt, das hilft uns. Die Spieler passen extrem gut zu uns. Hat sich auch Gott sei Dank bewahrheitet. Und genauso wird es jetzt im Sommer auch sein, dass wir Spieler hier haben müssen, die uns abholen müssen, die uns ein gutes Gefühl geben, die charakterlich einwandfrei sind und natürlich über eine sportliche Qualifikation verfügen. Das ist wichtig. Und wenn wir dann zum Schluss alle der Meinung sind, das passt, dann werden wir die Themen anschieben.
Das wird spannend. Also wir sind auf jeden Fall neugierig, was da passiert bis zum Trainingsstart Ende Juni. Mannschaft hat ja jetzt ein bisschen frei. Du hast auf jeden Fall gut zu tun. Deshalb ist es auch gut, dass du zwei Smartphones hast. Hast du Wünsche eigentlich jetzt, was die Relegation betrifft? Mit wie viel offenen Augen wirst du die verfolgen? Also hoffst du, dass Heidenheim oder Elversberg drinne bleibt in der zweiten Liga oder runterkommt? Oder wie sieht's mit der anderen Relegation? Bei der anderen Relegation wäre es, glaube ich, nicht von Nachteil, wenn auch trotz der weiten Reise, wenn Saarbrücken hochkommt wegen der TV-Tabelle, oder?
Genau, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Da würde uns natürlich auch mehr Geld zur Verfügung stehen, weil wir dann Platz hochrutschen würden. Auf der anderen Seite ist Braunschweig sicherlich auch interessant.
Von der Reise her schon
allein. Und deswegen, mir persönlich ist es sportlich jetzt egal, ob es jetzt Saarbrücken oder Braunschweig ist. Ich würde jetzt eher, wenn du mich fragst, zu Braunschweig tentieren. Da war ich jetzt noch nicht letzte Saison. Also von daher gesehen fahren wir nach Braunschweig, ist auch vielleicht ein bisschen näher. Aber oder auch Heidenheim oder Elversberg, das spielt zum Schluss dann auch keine Rolle, weil es sind alles gute Mannschaften dann und jeder wird sich dann verstärken.
So, jetzt bist du seit einem knappen Jahr hier in Dresden. Du bist angekommen, oder? Merkt man so. Also 12 Monate, fällt auch eine gute Bilanz aus. Also du kannst ja nicht klagen. Also das lief ja alles fast reibungslos, oder?
Ja, also ich kann auf jeden Fall nicht klagen. Ich bin sehr zufrieden, muss man sagen, aber wenngleich das auch nicht jetzt nur an mir liegt, sondern den Großteil hat natürlich das Trainerteam, die Mannschaft dann auch für den sportlichen Erfolg geleistet. Aber ich habe es natürlich auch bei der Sonntagveranstaltung gesehen, wie viele Mitarbeiter Dynamo dann auch beschäftigt, wie viele Mitarbeiter dann auch ein Gesicht des Erfolges dann auch sind. Und deswegen ist das, glaube ich, auf alle zu projizieren. Ja,
ja, ich habe aber schon den Eindruck, du hast die Stadt lieb gewonnen, du hast auch den Verein adaptiert, auch befasst dich mit dem Verein, mit der Historie und mit vielen Dingen. Also es ist schon so, dass man merkt, das ist, du hast vorhin vom Match gesprochen, Thomas Kreindl und Dynamo Dresden, das ist okay.
Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Jedes Mal, wenn ich die Autobahn Dresden abbiege, freue ich mich. Also es ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, das oder ein stimmt. gutes Gefühl. Ja.
Durch den Stau auf der A4 ja, nach Wilsdorf ist es immer ein gutes Gefühl,
danach,
abfahren zu können.
Danach ist es gut, ja, aber nicht nur deswegen, sondern ich freue mich immer, wenn ich nach Dresden dann wieder fahre. Und deswegen, ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Es ist eine tolle Stadt. Ich habe, glaube ich, auch sehr viele nette Menschen schon kennengelernt und bin auch sehr dankbar, dass ich so gut aufgenommen worden bin. Und kann da für mich nur positiv sprechen, ja.
Bist ja neulich über die Elbe geschippert und ich sag mal, wenn man in den Abend hineinschippert, dann sieht man so viel Schönes, dann denkt man sich, es gibt schlechtere Orte zu leben.
Es ist auch schön gewesen, ja, so muss man sagen. Also die Stadt hat doch sehr, sehr viel zu bieten, gerade das Umland hat sehr, sehr viel zu bieten. War mir vorher nie so bewusst.
Ja, und da kann man es hier auch aushalten. Da kann man auch mal für einen halben Nachmittag, ich sag mal, Sächsische Schweiz, Moritzburg, Meißen, Prag ist nicht weit weg. Also es gibt viele Möglichkeiten. Also ich sag mal, Dresden bietet auch für 14 Tage Urlaub Möglichkeiten.
Richtig. Alles schon gemacht, war ich überall gewesen. Auch nicht einmal, sondern mehrmals. Also Fahrradtouren, alles Mögliche schon gemacht. Sehr also gut. Bin da gut unterwegs.
Thomas, einen schönen, erfolgreichen Sommer wünschen wir dir.
Vielen Dank.
Gutes Händchen mit deinem Team, dass das alles gut verläuft und ja, eine gute Zeit. Und wie gesagt, mögen diese Emotionen und auch dieser Rausch der letzten Tage nicht komplett verpuffen, sondern mögen uns das mitnehmen, weil wir es brauchen. Wir brauchen auch so ein bisschen natürlich die Aufstiegseuphorie, aber wir brauchen auch dieses gute Gefühl, glaube ich, für die nächste Saison.
Ja, absolut. Das müssen wir transportieren, müssen wir so lange wie möglich aufrechterhalten. Und nur das bringt uns schlussendlich dann gemeinsam weiter, ja.
Danke dir.
Danke auch.
Thomas Brendel hat übrigens keinen richtigen Urlaub. Das ist das Los des Sportchefs, sage ich mal. Aber was ich ja bei Thomas Brendel wirklich mag, der hat Dresden und die Umgebung so für sich adaptiert und sagt, hier gibt's genug zu entdecken. Hier gibt's für mich als Zugezogenen immer noch so viele Möglichkeiten, Neues zu sehen. Ich komme hier gut klar.
Das hat er uns ja auf der Pressekonferenz auch schon so angedeutet vor dem Unterhaching-Spiel. Und ich fand auch das wieder kommunikativ irgendwie super, wie er das macht. Ich meine, da kommen nicht viele Informationen rüber, ne? Wir wissen jetzt nicht wirklich, wie er die Tage hier verbringt und so weiter. Aber der macht das mit einer, man könnte auch sagen, Cleverness, aber auf eine sympathische Weise. Er hat ja seinen Stil und ich finde es irgendwie, wenn wir nochmal so einen heimlichen Gewinner auch küren wollen, gehört für mich Thomas Brendel mit auf die Liste. Weil machen wir uns nichts vor. Da war ein namenloser Kandidat, der davor...
Aktuell vor einem Jahr. Vor einem Jahr, wie kritisch wurde er beäugt? Ja. Wer kommt denn da nach Dresden? Einer von einem Regionalligisten vom FSV Frankfurt. Was will der hier in Dresden? Da gab es viel Skeptiker.
Ja, und da will ich mich auch gar nicht ausnehmen. Also ich will jetzt nicht als der Besserwisser dastehen, der es schon immer wusste. Ich war auch skeptisch. Es wirkte, Björn Gonter war damals so der scheinbar richtige Kandidat. Ich war bei keiner Verhandlung dabei und saß auch nicht in der Aufsichtsratsrunde, als das entschieden wurde. Aber Thomas Brendel gefällt mir. Also da können wir es kurz machen. Und da erinnere ich gerne auch nochmal an den Winter. Wir haben hier Baustellen definiert, wir haben die öffentlich immer wieder seziert. Und was macht das Team Brendel Stamm? Die bringen Hoti, die bringen Koter, die bringen Bauer. Über alle drei haben wir oft genug gesprochen, hat gepasst. Jetzt haben wir drüber geredet, was mit der Ferner passieren konnte. Die Sache ist geklärt. Und da sage ich auch, da spielt es auch gar keine Rolle, wer am Ende den entscheidenden Verhandlungsdurchbruch erzielt hat und wer da maßgeblich der Verhandlungsführer war. Am Ende ist das ein Erfolg für den Sportchef, weil der Spieler bleibt. Und nur darum geht's. Und Thomas Brendel ist da absolut uneitel. Und ich glaube, der grinst das eine oder andere Mal in sich rein und denkt, ihr könnt doch alle erzählen und machen, was ihr wollt. Ich mache hier meinen Job und den mache ich nach bestem Wissen und Gewissen. Und er wird nicht sagen, den mache ich gut, aber ich glaube, wir können sagen, den macht er gut.
Mhm, definitiv, ja. Und ich glaube, Thomas Brendel ist in Dresden auf jeden Fall angekommen. Das hat man auch am Samstag im Stadion gemerkt. Thomas Stamm darf in den Urlaub. Und hat auch so ein bisschen erzählt, was er da macht. Fand ich klasse. Also er hat so einen kleinen Bus, so einen kleinen Camper und Ich glaube, er sagt jetzt, er hat noch keine genaue Route. Aber ich denke, der Schweizer Trainer hat schon so seine Route. Und die hat er auch schon ein bisschen ausgearbeitet. Das glaube ich wirklich. Und wird bestimmt in den Süden gehen. Er will sie uns natürlich nie verraten. Nie nur uns beten, nee, sondern auch, er will vielleicht auch mal seine Ruhe haben. Und die sei ihm auch gegönnt. Und wir sind vielleicht bei der Eierschecke nie ein Team. Aber wir sind beim Thema Roadtrip definitiv ein Team. Das finde ich genial. Ich kriege ja schon Flöhe, wenn ich 2 Stunden am Strand liege, dann denke ich mir, oh, es muss irgendwo weitergehen. Ich brauche irgendwas Neues und so. Und so Roadtrips, straßenlang fahren, Neues kennenzulernen und neue Städte kennenzulernen, neue Gegenden kennenzulernen. Und das am besten, ja, auf 4 Rädern, das macht totalen Bock. Also da kann ich Thomas Stamm wirklich nur beglückwünschen, zu seiner Art Urlaub zu machen.
Ich habe seit gut 3 Jahren einen Bus und mit dem war ich jetzt eigentlich im Sommer immer wieder unterwegs und werde mit dem sicherlich unterwegs sein. Wo es hingeht, habe ich mich noch nicht final entschieden, aber schon so, dass man da ganz gut abschalten kann, ganz schöne Ecken findet und eher dem schönen Wetter entgegenfährt, wie jetzt guckt, wo die Wolken hängen. Also schon eher südlich wie nördlich, ein paar Tage in der Schweiz und dann von dort aus eher südlich wie jetzt. Dass ich mich wieder hier, ist eine schöne Ecke hier, aber eher südlich bewegen, von der Schweiz oder in der Schweiz wie jetzt. Mich dann nochmal Richtung Norden bewegen.
Ist dann auch nochmal nachgefragt worden, ob dieser kleine Bus mit oder ohne Surfbrett beladen wird?
Eher nicht. Fast keine Stellplätze, der ist so groß. Hab das kleine Auto auch noch mit drin, das Motorrad und 2 Jetskis genauso, um das einfach nochmal abzurunden. Aber Surfbrett nicht, das hat keinen Platz mehr.
Ja, klang sehr spannend, ne, was er uns da erzählt hat. Mhm. Und der Sonne entgegen will er fahren, ne, hat er gesagt. Wir haben ihm dann angekündigt, dass wir uns auf die Lauer legen könnten, mit dem Augenzwinkern natürlich. Nee, bin da schon bei dir. Natürlich wird er seinen Plan haben und es ist genauso legitim und ist sogar gut so und richtig so, dass er uns den natürlich nicht erzählt. Der soll ja auch mal für sich Urlaub haben, das passt schon.
Und am Wochenende wird trotzdem noch Fußball gespielt, ne? Landespokal ist angesagt und es gibt die Relegation. Wer setzen sich in den Relegationsspielen durch? Ganz kurz, wer setzt sich in der Erstliga-Relegation durch? Also, das ist die Mutti aller Relegationsspiele, die es da gibt. Wirklich, also ich glaube, auf die Quote bin ich tatsächlich gespannt. Heidenheim gegen Elversberg?
Also wir können das jetzt so machen, du fragst mich ab und ich sage dir aus ehrlichem Herzen, was ich denke und alle anderen wissen, der andere wird dann weiterkommen.
Ja, wir kennen doch deine Tippspiele. Ja,
genau, also frag mich.
Heidenheim gegen Elversberg?
Heidenheim.
Okay, also steigt Elversberg auf. Und in der 2. Liga bleibt Braunschweig, die jetzt nochmal einen Trainer gewechselt haben. Die haben es gemacht. Hätten wir es damals bei Capretti auch machen müssen, Dynamo?
Wahrscheinlich ja. Und ich sage, Saarbrücken steigt auf.
Also es bringt nichts.
Das weiß ich nicht, ob es was bringt, aber ich glaube, am Ende wird Saarbrücken der Absteiger sein. Also Braunschweig.
Wir werden es erleben. Und ein Ex-Dynamo hat am Wochenende sein großes Spiel. Der ist ja jetzt Cheftrainer. Robert Koch beim VfB Krischow in der Niederlausitz. Landespokalfinale Brandenburg, Tino. Der VfB Krischow gegen Stahnsdorf. Stahnsdorf hat Cottbus rausgeworfen und weißt du was? Wir haben mit dem Cory gesprochen, wir drücken Cory natürlich die Daumen, über das Finale, über das erste große Endspiel seiner Trainerkarriere, natürlich über Dynamo Dresden, natürlich über Mallorca und so viele andere Themen. Freue mich sehr, der Trainer, der hat viel zu tun in dieser Woche vom VfB Krischow, vom VfB von 1921 Krischow. Wollen schon korrekt sein, Robert Koch ist in der Leitung. Cory, guten Tag.
Schönen guten Tag, Jens, hallo.
Cory, die wichtigste Frage. Es sind ja jetzt viele Fußballer, für die Profiteams ist ja die Saison zu Ende und du wirst mitbekommen haben, wenn man erfolgreich gespielt hat, fliegt man dann gerne mal auf die Baleareninsel. Wie oft warst denn du in deiner Karriere nach einer Fußballsaison auf Malle?
2 Mal nur.
2 Mal nur?
Ja.
Und kann ich mir Robert Koch dann so richtig vorstellen, Megapark auf die Stühle und du ganz oben richtig mitgefeiert und Party gemacht?
Ja, das muss man ja dann sowieso dort, also. Und das, wenn man eine gute Saison hinter sich hat, dann feiert sich's natürlich auch einfacher.
Mhm. Warst du nach der Aufstiegssaison auf Malle?
Genau, das war das erste Mal mit Dynamo. Da waren wir allerdings nicht so viele, ich glaube nur 8, 9. Und das zweite Mal war dann mit dem FSV Zwickau. Mhm. Und da waren dann wirklich von 25 Mann Kader, ich glaube 23 mit.
Das ist ein gutes Zeichen immer, oder? Wenn viele mitfliegen und mitmachen und sagen, okay, die 2, 3, 4 Tage, da mache ich einfach mal mit und schalte den Kopf dann aus und lass einfach mal laufen.
Genau, ja, und was auch immer cool ist bei den Profis oder allgemein als Fußballer, du triffst ja dort auch, sag mal, Hinz und Kunst. Ne?
Das wollte ich gerade sagen, so. Das ist doch momentan ein großes Klassentreffen, oder?
Richtig, richtig, man schließt neue Freundschaften und von daher, das ist immer echt eine coole Geschichte.
Das kann ich mir vorstellen und deshalb ist das auch so beliebt. Also ich glaube, als Mannschaft, wo es jetzt so eher suboptimal lief, also ich glaube nicht, der SV Sandhausen fliegt jetzt nie nach Mallorca und euer Nachbarverein Energie Cottbus muss, glaube ich, auch erstmal sacken lassen.
Ich meine, gut, je nachdem, was man sich immer für Ziele stellt und wie es ist, aber da wird es aber trotz alledem wahrscheinlich in jeder Mannschaft welche geben, die trotzdem fliegen, also ja.
Muss man machen. Ich glaube, man muss mal auch dann 9 gerade sein lassen und einfach auch mal euch zugestehen, dass man mal Party feiert, dass man wirklich die Sau auch rauslässt, weil während der Saison ist es ja schwierig. Ihr werdet überall beäugt und gerade jetzt in der Zeit ist ja das Smartphone überall allgegenwärtig. Nee, einfach.
Richtig, richtig. Deswegen, da muss man auch mal, ich will jetzt vielleicht nicht gleich sagen Mensch sein, weil dort wird man ab und zu mal zum Schwein, aber das muss eben gegönnt sein, dass man das auch mal machen kann.
Sag mal, läuft, oder? Gerade, also für deinen Verein, Grischow, ihr steht im Landespokalfinale, sprechen wir gleich drüber. Aber auch bei der Eintracht, du hast ja ein großes Herz für die Frankfurter Eintracht. Erstmals über die Bundesliga für die Champions League qualifiziert, zuvor ja damals durch den Europa League-Sieg. Und soweit ich weiß, hat es bei Dynamo Dresden auch eine ganz ordentliche Saison gegeben.
Genau, also die zwei Herzensvereine, die haben schon mal gut vorgelegt, sodass ich jetzt nachziehen will, muss, wie auch immer. Für Frankfurt war es jetzt am Wochenende ein schönes Zitterspiel noch, nach dem verpassten Heimsieg gegen St. Pauli letzte Woche. Ich konnte es mir im Bus anschauen nach unserem Spiel und war einfach heilfroh, dass wir das gezogen haben. Mein Co-Trainer ist bekennender Borussia Dortmund-Fan. Die haben es auch geschafft und so konnten wir beide dann auch gemeinsam anstoßen.
Habt ihr ein Bierchen euch gegönnt, oder?
Genau, genau.
Ihr habt ja auch erfolgreich gespielt, also von daher war das ein gelungener Samstag.
Richtig, richtig.
Ist das für dich das wichtigste Spiel der Trainerkarriere jetzt am Samstag?
Ja, klar. Also, auf alle Fälle. Als Cheftrainer auf jeden Fall. Ne, sicherlich war das Spiel damals mit Bischofswerda, beim letzten Spiel jedenfalls in der Meistersaison, war es sicherlich auch ein wichtiges Spiel, aber dort war es halt der Saison über. Und jetzt hast du ja mal ein richtiges Finale. Und von daher ist das in der jüngeren Trainerlaufbahn sicherlich das wichtigste Spiel mit. Ja.
Zum zweiten Mal steht Grischow im Landespokalfinale 2022, damals gegen den Nachbarn, gegen Energie Cottbus, verloren. Aber jetzt, Cory, stehen die Chancen ja quasi 50-50. Die Großen sind alle raus, also bei euch in Brandenburg, Luckenwalde, Babelsberg, Cottbus. Und jetzt seid ihr beiden übrig geblieben, also Grischow und Stahnsdorf. Und also man kann wirklich sagen, ist ein offenes Finale?
Ja, klar. Also wie du schon sagst, ist ein 50-50-Spiel.
Auch wenn ihr sie zuletzt, ist noch gar nicht lange her, vor 1,5 Wochen, deutlich geschlagen habt. Und man so schön sagt, naja, nachdem Stahnsdorf Cottbus rausgekegelt hat im Elfmeterschießen, ist ihnen ein bisschen die Form verloren gegangen. Wobei andererseits könnte man sagen, die konzentrieren sich jetzt voll auf das Spiel der Spiele.
Ja, das kann man am Endeffekt so oder so sehen. Also in dem Spiel gegen uns vor 1,5 Wochen hat mein Kollege und ich auch ein bisschen taktiert, was auch normal ist. Haben nicht die besten Spieler spielen lassen, vielleicht auch formationstechnisch mal was geändert. Aber trotzdem glaube ich, dass mit dem Sieg das Selbstbewusstsein, so einen Gegner schlagen zu können, ja erstmal größer ist als auf der Gegenseite. Dazu kommt noch die aktuelle Form. Stahnsdorf hat jetzt 5 Spiele nicht mehr gewonnen, dabei sogar 4-mal verloren. Am Ende ist es trotzdem ein 50-50-Spiel. Ne? Wer da die meisten Fehler oder überhaupt einen Fehler macht, der wird vielleicht das Spiel verlieren, weil ich glaube nicht an den 3-0. Es wird eine enge Geschichte sein. Aber da sage ich trotzdem schon mal, dass wir vielleicht mental etwas besser aufgestellt sind aktuell. Ne? Kann natürlich auch wieder andersrum gewertet werden, dass die Spieler sagen, ich nehme es vielleicht zu auf die leichte Schulter. Aber das glaube ich in so einem Finale dann nicht.
Es ist natürlich schon was Spezielles für einen Spieler in der Oberliga, wenn sehr, sehr viele Menschen auf einen schauen. Ich sag mal jetzt nicht nur in Neuruppin am Samstag, sondern es wird ja im Livestream übertragen, deutschlandweit. Also kann auch derjenige, der jetzt irgendwo in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein oder im Saarland unterwegs ist, sich dieses Spiel angucken und da gucken schon ein paar mehr zu beim Tag der Amateure.
Richtig. Aber dafür macht man es ja irgendwo auch, dass man mal so eine Highlight-Spiele hat. Mhm. Ja, also deswegen stelle ich mich ja 3-4 Mal die Woche auf den Trainingsplatz, mach das, was der Koch sagt, um dann am Ende im Finale jetzt vielleicht mal irgendwann zu stehen und dann so ein Spiel zu bekommen. Und da darf ja auch geträumt werden, dass du ja nächstes Jahr dann mit dem Sieg im DFB-Pokal spielst und das wahrscheinlich dann ein noch größeres Spiel auf dich warten wird.
Das ist, glaube ich, das große Ziel. Also der Pokal ist schön und man ändert dann sicherlich auch den Briefbogen, aber das ganz große Ziel ist es ja dann, nächste Saison im DFB-Pokal dabei zu sein und definitiv ein fettes Los abzubekommen.
Genau, deswegen war ja auch so da war ja das Thema vom Halbfinale schon, ne? Mit Stahnsdorf gegen Energie. Energie eine sehr gute Rolle gespielt in der dritten Liga, wo du schon da mal ausgehen konntest, wenn die ihr Ding ziehen und du im Finale spielst, gibt's, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zwei Gewinner. Vermutlich hast du sportlich gegen Cottbus halt ein von 10 Mal vielleicht die Chance zu gewinnen. Aber du wärst ja durch die Platzierung, wie sie es jetzt am Ende geschafft haben, ja schon für den DFB-Pokal qualifiziert gewesen. Auf der anderen Seite war das ein Riesenthema bei mir persönlich, weil ich gesagt habe, in der ersten Runde haben wir bei Franconia Wernsdorf gespielt, Freitagabend. Und ich habe den Jungs gesagt, Männer, heute ist der Beginn einer langen Reise im Pokal. Ich will diesen Titel, ich will diesen Pott holen, weil ich habe in meiner ganzen Karriere noch keinen Landespokal gewonnen. Ja, selbst mit Dynamo habe ich es leider nicht geschafft. Und deswegen habe ich gesagt, ich will diesen Titel. Und man munkelt ja immer ein bisschen, dass es in Brandenburg halt am einfachsten ist, weil du ja weniger höherklassige Mannschaften hast. Ja, und deswegen, jetzt stehen wir im Finale. Ich habe mich genauso gefreut, dass wenn ich gegen Energie spielen will. Und jetzt musst du halt wirklich das Ding eben auch holen. Und hast diesen Zusatzeffekt mit dem DFB-Pokal.
Ich kann mich noch erinnern, denn du hast Freitag dort gespielt bei Franconia Wernsdorf und am Samstag warst du beim Stadtfest, als wir in so ein Tor hatten, auf dem Stadtfest, da warst du danach da. Kann ich mich wirklich noch erinnern, das war der Beginn dieser wunderbaren Reise. Und jetzt möglicherweise vor dem Ende dieser schönen Reise sprechen wir auch nochmal miteinander. Das freut mich sehr. Würdet ihr denn im Pokal, im DFB-Pokal, dann in Cottbus spielen? Weil Grischow, ich sag mal, reicht dann wahrscheinlich nie aus, wenn die Frankfurter Eintracht in Brandenburg aufläuft.
Ja, aber auch solche Gedanken spielen ja bei uns im Verein eine Rolle, ist klar. Nun musst du dich ja an Energie halten. Wir haben angefragt. Die sind ja jetzt aber auch in diesem Topf 2. Und ich weiß nicht, ob der Verein und die Stadt das genehmigt, dass an dem Wochenende dann zwei Spiele stattfinden. Man müsste ja dann vermutlich Freitagabend oder Montagabend spielen, weil Cottbus ja auch ein Heimspiel hat. Wenn das funktioniert, wäre es cool. Wenn nicht, musst du dich halt ja anderweitig umsehen. Ich glaube, dass die alte Försterei noch eine Überlegung ist. Muss ja immer, kommt ja immer auf die Stadionmiete drauf an. Und dann kommt es irgendwo drauf an, aber auch gegen wen du spielst. Ja, also ich will jetzt niemandem so nahe treten, aber ich glaube, dass vielleicht ein 1. FC Heidenheim, Elversberg oder, weiß ich nicht, Paderborn vielleicht nicht ganz so viele Zuschauer mitbringen und dass man dann vielleicht in Grischow auch was gebastelt bekommt. Ja, das muss man dann gucken. Aber der Zeitdruck ist enorm. Also ich glaube, du hast nach dem Finale, glaube ich, nur 2 Wochen Zeit, das Ganze anzumelden und zu lernen und zu machen. Also schon ein enormer Aufwand auch, der hinter den Kulissen stattfindet.
Und ihr spielt jetzt erstmal am Samstag in Neuruppin um 14.30 Uhr im Volksparkstadion Neuruppin. Nochmal geguckt, dort hat sich die kroatische Nationalmannschaft im letzten Sommer auf die EM vorbereitet. Wie viele begleiten euch? Ist es jetzt ein Vorteil, auf neutralem Boden spielen zu können? Oder hättest du gesagt, naja, wir hätten auch ganz gerne in Grischow gespielt? Oder wie siehst du das?
Ja klar, im Nachhinein, ein Heimspiel wäre natürlich immer cooler. Aber man muss sich ja für ein Finalspiel eben auch anmelden und bewerben. Letztendlich haben die sich jetzt für Neuruppin entschieden, weil Cottbus halt raus ist, sonst hätte es in Cottbus stattgefunden. Ist natürlich ein Stück zu fahren, also wir sind 3 Stunden unterwegs, aber das funktioniert eigentlich alles. Wir hatten ein Achtelfinale in Neuruppin, also wir kennen die Gegebenheiten vor Ort, haben dort schon gespielt. Wir ziehen jetzt auch in die Heimkabine ein, also da sind auch noch ein paar Bilder von der kroatischen Nationalmannschaft vor Ort. Ja, und Stand heute sind, glaube ich, 1.700 Karten verkauft, knapp über 500 von Grischower Seite, knapp über 500 von Stahnsdorfer Seite und der Rest im freien Verkauf. Das ist in Ordnung, glaube ich. Ob der Verband sich da einen Gefallen getan hat, das Spiel nach Neuruppin zu verlegen, mag man ein bisschen zu bezweifeln. Aber gut, jetzt ist es so. Und von daher, die Grischower machen enorm viel. Ja, es kommen, glaube ich, 5 oder 6 Fanbusse aus Grischow. Alle in weiß mit Pokal-T-Shirts und Fanschals und ja, also da wird schon ein bisschen was los sein.
Also man merkt schon, es ist eine Euphorie da entstanden durch diesen Landespokal und ihr performt ja auch in der Liga aktuell richtig gut.
Ja, also diesen Flow, da sind wir seit der Rückrunde so ein bisschen haben, den tragen wir durch, hatten auch da in der Rückrunde trotzdem mal 1, 2 Spiele, die wir unnötig verloren haben, sage ich mal, sonst hätte es vielleicht noch für mehr Punkte gereicht. Aber jetzt mal auf die Liga zu schauen, ist der 1. FC Magdeburg, die zweite Mannschaft, dieses Jahr einfach zu stark. Ja, die haben in der Rückrunde alle Spiele gewonnen und stehen auch zu Recht da oben, werden aufsteigen. Und von daher alles gut. Wenn wir jetzt unsere Hausaufgabe machen danach in dem letzten Heimspiel gegen Halberstadt, werden wir sicher unter die Top 3 kommen. Und das wäre für das erste Jahr, sage ich mal, nach einem kleinen Umbruch vielleicht schon mal ganz gut.
Macht es dir Spaß, ja. Cheftrainer zu sein?
Ja. Also ich habe auch ein cooles Team um mich drumherum. Ja, wir sind insgesamt 4 Leute. Ja, die habe ich ja auch alle neu kennengelernt im Sommer, aber wir sprechen da alle eine Sprache, sind doch alle in meinem Alter. Mein Co-Trainer Knappi, dann Athletiktrainer Krone und der Torwarttrainer Felix Selle. Und von daher macht es enorm viel Spaß, mit den Jungs auch zusammenzuarbeiten und ja, auf der anderen Seite aber auch mal diesen Chefposten so ein bisschen auszuleben, ein bisschen zu gestalten können und dann am Ende auch zu entscheiden, war es richtig oder war es falsch. Ja, und aus den Fehlern dann natürlich auch zu lernen.
Von welchem Trainer hast du dir am meisten abgeguckt?
Boah, ich glaube von allen so ein bisschen. Ich hatte das immer mal thematisiert, dass ich in meiner Trainerkarriere aus vielleicht älterer Sicht jetzt zu sagen, nicht den perfekten Trainer hatte. Mhm. Ja, also jeder Trainer hatte seine Pros und Kontras und man versucht da halt von allem sich ein bisschen was abzugewöhnen, sage ich mal. Wichtig oder mit am wichtigsten ist mir eher die menschliche Komponente. Mhm. Ja, dass man offen und ehrlich ist, das ist in dem Fußballgeschäft halt leider nicht so. Und umso höher man kommt, umso schwieriger wird's da. Und das ist immer so ein Thema, wo ich sage, der psychologische Aspekt ist, glaube ich, mit der wichtigste. Ja, und deswegen, das ist für mich das Entscheidende.
Ja, ich kann mir vorstellen, aus den Alpenländern, die Trainer aus den Alpenländern, die du gehabt hast, Schweiz und Österreich, hast du ja vielleicht nicht ganz so viel mitgenommen.
Was das Menschliche betrifft, nein. Muss aber ehrlich sagen, also René Weiler zum Beispiel hatte schon ein sehr gutes Training in Nürnberg. Ja, und er hat auch einen sehr guten Ansatz vom Fußball. Da habe ich mir doch schon das eine oder andere auch mit übernommen.
Da sind wir ja beim Thema Stefan Kutschke. War damals ein schöner Gruß übrigens. Hat sich Stefan, glaube ich, auch sehr gefreut. Freust du dich für Stefan, dass er sich diesen Wunsch, diesen Traum, dieses Herzensziel nochmal erreicht hat, mit seinem Verein, mit Dynamo Dresden aufgestiegen zu sein?
Na klar, logisch. Also nicht nur für Stefan, für den ganzen Verein, aber für den Stefan explizit natürlich, weil er aufgrund seines Alters jetzt nochmal das große Ziel erreicht hat. Ich glaube, sein Vertrag hat sich jetzt auch nochmal verlängert. Er hat ja jetzt schon weniger Spielzeit bekommen, aber er nimmt es halt an, er lebt es. Er ist wichtig für die Kabine und da tut sich Dynamo auch einen Gefallen damit, mit ihm weiterzuarbeiten.
Ja, wie gesagt, du kannst nicht nur von jungen Spielern leben. Du brauchst natürlich auch gerade in dieser zweiten Liga so ein bisschen Erfahrung. Also gerade wenn es kribbelig wird, auch jemand, der mal sagt, okay, das machen wir jetzt so und so und der weiß, wie der Hase langläuft.
Genau, so ist es.
Ich denke mal, du hast die Feierlichkeiten mitbekommen. Also ich sag mal, es waren die größten und besten Aufstiegsfeierlichkeiten, seit ihr damals aufgestiegen seid, 2011. Damals waren wir ja auf dem Altmarkt. 2016 gab es ja im Stadion diese Feier. Und das war dann wetterbedingt und auch stimmungsbedingt ein bisschen schwierig. Mannschaft kam dann an, dann gab es ein bisschen Reibereien. Und am nächsten Tag gab es gar nichts, als die aufgestiegen waren. Und wir wissen alle, was 2021 war. Da hatten wir diese große Pandemie. Da gab es gar nichts. Und das jetzt 2025, also vor einer Woche, das war outstanding. Das war wirklich spektakulär und es hat sich auch wirklich als richtig erwiesen, diesen Traktor durch die Massen zu bringen, weil jeder hat so ein paar Momente gehabt von dieser Mannschaft, konnte sein Foto machen und hatte das Gefühl, ein Teil dieser Aufstiegsmannschaft zu sein.
Ja, also ich habe es leider nur durch Videos erlebt oder durch Fotos von Bekannten, aber es war schon genial. Dich habe ich auch gesehen, da schön auf dem Bus stehen und anheizen die Menge und man hat ja gesehen, was los war in der ganzen Stadt und auch jetzt am Wochenende bei dem Spiel, ne, ja, das haben die Jungs sich ja auch verdient. Es ging ja dann abends auch noch weiter und ich habe auch 2 Anrufe bekommen. Mensch, Kochi, wo bist du denn? Komm heute noch, ich glaube, wie hieß das Ding? Stromwerk?
Im Stromwerk, ja.
Stromwerk, komm noch mal dazu. Dort hat man, glaube ich, auch den Geburtstag damals gefeiert von Dynamo. Aber wir hatten selber einen kleinen Mannschaftsabend geplant gehabt und von daher hat es leider nie gepasst, aber es soll sehr berauschend gewesen sein.
Ich finde, es war so ein würdiger Abschluss dieser Feierlichkeiten in Dresden. Wie gesagt, einige sind ja jetzt auf die Baleareninsel geflogen und werden dort sicherlich auch noch mal das ein oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen. Ja, weil du den aktuellen Samstag ansprichst, ging ja los mit diesem Spalier vom Straßburger Platz zum Stadion. Da sagen manche, naja, das ist sicherlich für den Spieler ein Pro und Kontra. Wenn du da durchläufst, setzt sich das unter Druck. Am Samstag hat es niemanden unter Druck gesetzt, weil das Ziel war erreicht. Es war, glaube ich, ein bisschen anders damals bei euch, 2014, der Busch-Spalier vom Bielefeld-Spiel, vom Alles-oder-Nichts-Spiel. Ich glaube, da hatte der ein oder andere Spieler nach diesem Spalier schon einen Streifen in der Hose.
Könnte sein. Also gerade wenn man sieht, wie wir ins Spiel reingegangen sind, ne, kann das schon gewesen sein. Ich fand es diesmal einfach cool, aber wie du sagst, ne, ging ja um nichts mehr. Ne? Egal, wenn du jetzt selbst gegen Haching verloren hättest, hätten trotzdem alle gefeiert. Und so war es nochmal so ein Thema, wo du sagst, Mensch, die Spieler nochmal unterwegs, auch mal hautnah, jetzt nochmal und verkraften werden sie es auch, das Stücke zu laufen vorm Spiel. Aber nee, also von daher alles cool. Aber das habe ich jetzt auch erzählt am Samstag, wo ich das gesehen hatte, wie das damals war mit dem Bielefeld-Spiel, ja, wo wir mit dem Bus da gekommen sind. Und das war schon Gänsehaut pur und krass mit anzusehen. Und da weiß man, wie die Fans natürlich den Verein leben. Ob das dann am Ende in die Hose ging oder bei dem einen oder anderen, kann man jetzt nicht zu 100% sagen. Aber ja, wenn man das Ergebnis anschaut, aber trotz alledem, also mich hat's enorm motiviert gehabt damals.
Ja, weil du, ich glaube, in dem Moment auch gewusst hast, was da auf dem Spiel steht an dem Nachmittag gegen Bielefeld. Und wenn ihr gewonnen hättet, wäre ja alles gut gewesen. Möglicherweise hat das dann doch den einen oder anderen, das wurde mir im Nachgang immer mal erzählt, unter Druck gesetzt. Andererseits kann man es eben auch so wie du machen, das als Motivation annehmen und sagen, diese Bilder sauge ich nochmal auf. Das ist für mich jetzt nochmal ein zusätzlicher Push für das Spiel.
Genau. Also es hätte am Ende sogar bloß ein Unentschieden. Also wir haben, glaube ich, 17 Mal Unentschieden gespielt in der ganzen Saison. Und am letzten Spieltag, wo ein Unentschieden reicht, schaffst du es nie gegen ihn, der noch hinter dir steht. Und in Überzahl, ja, tut man nie so gerne zurückblicken.
Nee. Geile Choreo da noch, Samstag, diese Aufstiegschoreo. War auch wirklich spektakulär, hat sich richtig geil angeschaut über den K-Block und die Hornbach-Tribüne. Hast du Bilder sicherlich auch gesehen.
Na klar.
Und Duffy bleibt in Dresden. Verlängerung wurde auch vorm Spiel bekannt gegeben. Alle haben dicht gehalten. War auch geil. Und ich habe selten so einen Urschrei erlebt im Stadion bei einer Verkündung von einem Spieler, der bleibt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was da los war.
Ja gut, er hat ja jetzt, teure Krone hat er glaube ich nicht bekommen.
Nee, aber hat er nicht mehr bekommen.
Hat ja eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Mhm. Und von daher ist es ein gutes Zeichen. Man weiß, dass er Geld gekostet hat und der Verein hat gesagt, okay, er macht das. Der Spieler, wir wollte unbedingt in Dresden bleiben. Und so ist es einfach eine Lösung, wo ich sage, das ist perfekt für beide. Jetzt müssen wir einfach nur die Daumen drücken, dass er das konservieren kann und dann in der zweiten Liga natürlich auch abrufen kann.
Der ist übrigens genauso wie du so ein Landeiner. Also der fährt auch mal Traktor und so. Also der ist da auch landwirtschaftlich gut unterwegs. Das, was du früher noch intensiver betrieben hast mit dem Schweinestall ausmisten, das wird er möglicherweise jetzt auch mal im Urlaub machen, wenn er bei sich zu Hause vorbeischaut. Er hat es jetzt noch nicht dezidiert bestätigt, aber Traktor ist er, glaube ich, schon gefahren.
Ja, das hatte ich auch mal mitbekommen, ne? Ja.
Ja, das ist bei dem ist die Landwirtschaft gut angesagt. Und jetzt verrat mir mal, was beim Nachbarverein bei Energie Cottbus da flöten gegangen ist. Ich dachte ganz ehrlich, nach dem Auswärtssieg in Cottbus, nach diesem Statement-Sieg, schaffen sie es jetzt zumindest in die Relegation. Aber ich hatte das Gefühl, in den letzten Wochen immer dann, wenn Cottbus was zu verlieren hatte, verlieren sie es auch.
Ja, grundsätzlich erstmal muss man auch zufrieden sein. Ne? Als Aufsteiger am Ende Platz 4 hätte wahrscheinlich vor der Saison jeder unterschrieben. Ne? Man kennt auch das Umfeld, Infrastruktur und so, ist nie die allerbeste in Cottbus. Mhm. Aber letztendlich ist es, wie du schon sagst, wenn du dann dort oben bist, willst du natürlich auch das ganz Große. Deswegen ist es am Ende jetzt natürlich wie eine gefühlte Niederlage. Aber man muss auch ehrlich sagen, ich zumindest hatte jetzt mal persönlich gesprochen, das Gefühl, dass in der Hinrunde vieles auch für Cottbus gelaufen ist. Mhm. Ja, die hatten viele Siege dann noch geholt, nicht nur Unentschieden, sondern Siege geholt, die durch Kleinigkeiten, Fehler von anderen vielleicht entstanden sind. Unabhängig davon, dass sie ja trotzdem Gas gegeben haben und ordentlich gespielt haben, ne? Und ja, kam dann eben in der Rückrunde eine Delle, wobei diese Delle ja, weil gefühlt außer Bielefeld und Dresden jede Mannschaft mal so ein bisschen hatte. Es war ja keiner, der konstant an die beiden so richtig rangekommen ist. Dann, wie du schon sagst, mit dem Auswärtserfolg in Rostock letzte Woche. Und also ich habe im Bus hin zu es auch gesagt, die schaffen das heute. Die gewinnen gegen Ingolstadt. Ingolstadt lief ja auch gar nichts zusammen. Spieler verabschieden und so weiter und so fort. Dann in Cottbus mit der Stimmung habe ich auch vorm Spiel gesehen, was da los war in der Stadt. Und dann kriegst du so eine Klatsche. Meine, klar, die letzten beiden hinten raus ist dann hingestellt. Aber da habe ich mich auch ein bisschen geärgert, muss ich sagen, weil nochmal eine Relegation Cottbus und dann für den Fußball Osten allgemein wäre es natürlich mega gewesen, wenn beide hochgehen.
Definitiv, also das bin ich ganz bei dir und auch für eure Region wäre es wichtig gewesen, dort in der Niederlausitz. Es hätte ja auch Investitionen gegeben im Stadion, wo man jetzt sagt, okay, das wäre abhängig vom Aufstieg gewesen, also schwierig. Und das nimmst du natürlich mit. Also das schüttelst du jetzt nicht einfach so raus aus den Knochen, wenn du so lange dort oben auf 1 oder 2 gestanden hast, das wird nicht so einfach in der nächsten Saison. Und Wollitz hat es ja immer wieder gesagt, Es ist die einmalige Chance, ob die jemals so wieder zurückkommt. Und du siehst ja jetzt schon, einige Vereine investieren schon fleißig, 1860 oder Hansa. Ob da Energie mit den begrenzten finanziellen Möglichkeiten in der Lage ist, nochmal sowas hinzulegen?
Ja, muss man schauen. Ich glaube, innerhalb der Mannschaft stimmt's, aber ich glaube nicht nur, dass sie Probleme haben werden, mit neuen Spielern jetzt mit Qualität dazu zu bekommen, dass es wieder für einen Aufstieg reichen sollte. Ich denke auch, dass aus dem aktuellen Kader ja vielleicht noch ein paar Spieler gehen, die jetzt einfach eine gute Saison gespielt haben und dann sicherlich auch ein verbessertes finanzielles Angebot von woanders bekommen. Und das vielleicht auch jetzt noch abgewartet haben, um zu schauen, was selber geht. Also ist ja dann aber auch legitim, ne? Also von daher muss man gucken. Aber ich sage, im engsten Kreis bei Energie passt und stimmt's. Ja, die sprechen alle eine Sprache und also da mache ich mir keine Gedanken.
Ausblick für Dynamo für die kommende Saison. Natürlich nimmst du viel Euphorie mit von den letzten Wochen, viel positive Stimmung. Aber du weißt selber, wie Dresden funktioniert. Wenn du dir zum Saisonstart mal schnell ins Bein schießt, dann ist die Stimmung auch schnell mal gedreht. Wie siehst du Dynamo? Ich glaube, es wird ein paar sinnvolle Verstärkungen geben müssen. Und dann gut reinstarten und vor allem mal endlich den Fahrstuhl ausstellen.
Genau, also das sollte, glaube ich, das ganz große Ziel sein, dass man es schafft, jetzt mal vielleicht 5, 6, 7 Jahre sich zu etablieren in der zweiten Liga. Das ist brutal schwer, weil auch diese Liga ist so eng geworden. Das sieht man ja jetzt, wenn man sich die Tabelle anschaut, wer da oben, wer da unten steht, ne, von dem man vorher nicht ausgegangen ist. Also Schalke, Hertha, die man sicherlich oben gesehen hätte. Dafür ist jetzt Elversberg oben. Also sind so Sachen, da muss man schon ganz schön auf der Hut sein. So wie ich das mitbekommen habe, wird es auch wieder einen kleinen Umbruch geben. Ob es dann insgesamt wieder 8, 10, 12 Spieler werden, weiß man nicht. Ein paar waren jetzt auch nur ausgeliehen, da muss man auch schauen, ob man da die Verträge verlängert. Da wird dann sicherlich im Hintergrund schon gut gearbeitet sein, aber in die reine Qualität jetzt reinzusprechen in den Kader, will ich mir nicht anmuten oder anmaßen. Ich finde, die haben einen guten Trainer jetzt aktuell, der sicherlich auch das eine oder andere rausgeholt hat aus den Spielern, für den aber die zweite Liga auch Neuland ist. Aber da haben sie einen Kutsche, ne, der kennt das und der kann da auch mal ein bisschen sagen, was da los ist. Nee, aber Spaß beiseite. Also ich wünsche mir einfach, dass sie die nötige Stabilität reinbekommen. Man muss jetzt immer mal gucken, in den letzten Jahren gab es ja immer einen Aufsteiger, die gleich weiter marschiert sind, zumindest in der dritten Liga. In der zweiten Liga war es immer ein bisschen andersrum, ja. Münster-Ulm jetzt, aber wenn man diese Euphorie mitnehmen kann und dann glaube ich, ist es wichtig, dass der Kern zusammenbleibt. Wenn man dann wieder Umbruch hat, ist wieder alles neu. Also es ist schwer, da die richtigen Lösungen und Entscheidungen vielleicht zu treffen. Aber letztendlich geht es ja ums große Ganze, um den Verein und wenn du da Qualität dazu bekommen kannst, musst du es halt auch wahrnehmen. Ja, und letztendlich müssen die Spieler es auf dem Platz ja zeigen.
Bori, wir drücken dir für Samstag ganz fest die Daumen. Hast du die Taktik, die Aufstellung schon so quasi im Kopf oder tüftelst du noch ein bisschen?
Ja, ich sag mal so zu 80% steht alles in meinem Kopf. Sicherlich werden wir jetzt die Trainingswoche auch noch nutzen, um mal ein paar Details vielleicht zu arbeiten. Dann sind jetzt noch 2 angeschlagene Spieler, wo wir schauen müssen, aus für die Wocherei. 2 Erkrankungen, Erkältungen sind dazugekommen. Ja, da wo wir auch dann gucken müssen. Aber die letzten finalen Entscheidungen werden am Mittwoch, Donnerstag gefällt, was den Kader betrifft. Und dann, ich freue mich trotz aller Anspannung und so, freue ich mich einfach auf das Spiel und müssen das Positive jetzt die Woche auch transferieren ins Umfeld, in die Mannschaft und gar keinen Gedanken eigentlich dran lassen, dass wir das nicht schaffen.
Und was ist die beliebteste Journalistenfrage bei Pokalspielen? Na, wird denn Elfmeterschießen geübt?
Ach so. Du, also bei mir ist es grundsätzlich so, dass es in meinen Spielformen im Training nie Unentschieden gibt. Ich habe immer das Thema, dass wir gewinnen wollen, müssen, wie auch immer. Das vermittle ich auch ja zu Hause bei meinen Kindern, egal ob wir da Mensch ärgerlich nehmen oder mal Maus spielen. Und das ist auf dem Trainingsplatz genau das Gleiche. Und ja, wenn du es jetzt sagst, vielleicht gibt es mal einen unentschiedenen Spielform und dann lasse ich von mir aus so mal einen Elfmeter schießen. Mal schauen.
Ich drücke dir die Daumen und ich glaube, viele Fans hier aus dem Dynamo-Land drücken dir die Daumen für den Samstag. 14.30 Uhr wird gespielt in Neuruppin beim Tag der Amateure und das wird auch übertragen. Und ich glaube, ich gönne mir das Einzelspiel und guck mir das an. Krieschow gegen Stahnsdorf. Und wie gesagt, alle Daumen sind festgedrückt.
Sehr schön, das ist gut zu hören.
Robert, toi toi toi.
Danke dir, Jens. Mach's gut.
So, das war der Robert Koch, dem wir feste Daumen drücken.
Jawohl, da muss man ja auch sagen, das Gespräch mit dem Kochi hast du alleine führen müssen, weil ich ja nicht da bin. Ich habe mich erst ganz am Ende reingeklinkt und habe dem Kochi versprochen, wenn er denn will, gucke ich hier mal nach Neuzugängen in Serbien. wir einigten uns dann vielleicht was für die Defensive oder so, aber mal gucken, ob ich da jemanden finde. Nee, Spaß beiseite. Ich wandere hier mal noch ein paar Tage.
Wie ist denn deine Tour gegen den Midlife Crisis in Serbien angelaufen? Was gibt's zu berichten? Wie ist es um die Kulinarik bestellt? Das ist ja mein wichtigstes Themengebiet.
Da muss ich erst mal sagen, dass es mit der Midlife Crisis jetzt, dass das vielleicht der allerletzte Punkt ist, der mich zum Loslaufen bewegt hat. Ich spüre die gerade gar nicht und ich spürte die auch vorher, glaube ich, nicht. Ich kann dir aber sagen, dass es echt eine coole Sache ist und ich wirklich sehr, sehr begeistert bin und die Kulinarik stimmt auch. Oder ich sag mal anders, weißt du, was ein Höhepunkt meines Tages ist, wenn wir Mittagspause machen und wir setzen uns dann irgendwo am Wegesrand und holen ein Stück Brot raus, so eine Salami oder eine harte Wurst, wie wir gemeinhin sagen, ein bisschen Käse und dann machen wir so eine, sagt man, Vesper dazu oder Brotzeit, wie auch immer. Das ist echt super, das habe ich total gern. Die Sonne scheint, das ist echt schön.
Gibt es Kulinarik aus Serbien auch zu berichten? Also hast du schon von den Spezialitäten, die ich ja letzte Woche versucht habe nahezubringen, schon mal irgendwas probiert?
Ich bin ja erst 3 Tage unterwegs, den ersten Abend. Und wir sind ja hier in kleinen Orten immer. Den ersten Abend waren wir in Utvar, das ist der letzte Ort auf ungarischer Seite. Da hatte dann nur noch so eine Art Tankstellenbuffet offen. Da gab es Pommes mit Cevapcici. Das war so, wie es war. Und gestern Abend waren wir in Batina, das ist der letzte Ort Kroatiens vor der serbischen Grenze. Da gab es Pizza, so ein bisschen.
Ein typisch kroatisches Gericht.
Ja, aber da hatte auch keine Kneipe offen. Das wurde praktisch irgendwie organisiert vom Herbergsvater. Klar. Insofern, ich hatte bisher noch nicht so die Wahlmöglichkeit. Und jetzt ist 3. Abend und da werden wir essen gehen. Und ich erzähle dir in der nächsten Folge, was es gab und auch an den folgenden Tagen. Und ich glaube, jetzt kommen wir richtig serbisch an. Und da denke ich, kann ich deinem kleinen kulinarischen Herz auch die ein oder andere Leckerlichkeit erzählen.
Na nee, dass alle Kneipen zumachen, kurz bevor du kommst, bevor der Sandhausen-Ultra reinmarschiert, dass die sagen, Gottes Willen, lass uns die Kneipe schnell zumachen. Wir haben sonst zwar bis 23 Uhr geöffnet, aber heute machen wir schon um 19.30 Uhr dicht.
Wenn, dann 1953, aber mach dir mal keine Sorgen.
In Ungarn gab es nicht mal einen Langosch, ja?
Ich war einen Tag auf der Durchreise dort. Und
naja, beim besten Willen. Wenn du in Italien einen Tag auf der Durchreise bist, ist auch eine Pizza oder ist eine Pasta?
Meinst du?
Ja. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche nochmal wieder. Thema Saisonbilanz. Sprechen wir mit 2 Journalisten, die Dynamo auch ausführlich beobachtet haben in der vergangenen Aufstiegssaison. Deshalb hören wir uns in einer Woche nochmal wieder mit der letzten Folge vor der Sommerpause. Dovijenja heißt auf Wiedersehen oder Ciao, also dem italienischen Ciao angelehnt.
Wir können auch Dobro Večer sagen oder Mach's gut, Jens.
Mach's gut, Tino.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.